ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Wir haben unter 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Frohes neues Jahr, liebe Hörer. Wir begrüßen euch zur 16. Folge unseres Podcasts Liebling Bossmann, die erste Folge im Jahr 2022. Heute ist der 5.1. Und neben mir sitzen
Christopher,
Holger, Prosit Neuer.
Und vor mir auf dem Bildschirm sitzt
Robert, hallo.
Und hier ist Fabian. Ja, grüßt euch. Schön, dass ihr uns wieder einschaltet. Und wir haben zum neuen Jahr uns, das neue Jahr ist ja noch nicht so ganz so alt, erst ein paar Tage, haben wir uns noch so das letzte zusammengekratzt, was wir im alten Jahr in eine eigentlich geplante Folge, die wir dann aber verschieben mussten, nicht mehr reinbekommen haben. Und wir haben, glaube ich, 4 ganz interessante Themen, die wir euch heute gerne vorstellen würden. Das erste Thema ist das BGH-Urteil in Sachen Carl Zeiss Jena, da wo es um das Ordnungsgeld geht und die Frage verschuldensunabhängige Haftung, ja oder nein. Das zweite ist, wollt ihr selber sagen oder soll ich kurz die ganze Liste durchmachen, dann mache ich selber kurz. Da sprechen wir über Jude Bellingham und sein vermeintlich verbaler Ausfall gegenüber Schiedsrichter Felix Zweier nach dem Dortmund-Bayern-Spiel. Und die Frage, Strafanzeige, ist das strafrechtlich zu würdigen oder in sonstiger Weise persönlichkeitsrechtsverletzend oder welche Konsequenzen hätte Herr Bellingham fürchten müssen? Und dann kommen wir zum dritten Thema. Da geht es um Arbeitsrecht und Impfpflicht. Jo Kimmich nenne ich mal als Schlagwort, dann weiß jeder Bescheid, worüber wir uns da wahrscheinlich hauptsächlich unterhalten werden. Und als letztes haben wir noch die Mitgliederversammlung des FC Bayern auf dem Schirm. Das ist ein Thema, das ist schon ein Weilchen her, aber nicht minder interessant. Da haben wir also noch ein bisschen Nachholbedarf, euch dieses Thema einmal noch mal vorzustellen und ein bisschen auseinander zu ziselieren. Bei dieser Gelegenheit auch Dank an Maître Ott, der maßgeblich beteiligt war an diesem Verfahren und uns freundlicherweise das Urteil des Landgerichts München ist es, glaube ich, ne?
Den Beschluss
des Landgerichts München überlassen hat. Gut, ansonsten das erste Sportereignis des Jahres hat schon stattgefunden, die Darts-WM. Habt ihr alle geschaut, Shen?
Ja klar, nicht.
Ich habe tatsächlich das Finale fast vollständig gesehen.
Ja, ich dachte, du hast keine Zeit.
Das ist ja spät abends.
Ich wüsste nicht, in welchem Paralleluniversum ich mir ein Darts-Turnier anschauen würde.
Ich habe eigentlich gehofft, dass wir da vielleicht mal zu viert ins Ellipelli fahren.
Auf keinen Fall.
Die sitzen doch da alle so schön an Tischen mit ihren Bierkrügen.
Unser nächstes Event ist erstmal Kart fahren.
Ich passe dann keine Karts rein.
Ja, das ist ein hervorragender Übergang.
Womit wir beim Thema sind. Im November diesen Jahres gab es eine lang ersehnte Entscheidung vom Bundesgerichtshof zum Thema Carl Zeiss Jena. Und die werde ich euch jetzt mal versuchen, in halbwegs überschaubarer Zeit vorzustellen, was nicht so einfach ist, weil die ist relativ vielschichtig. Also, um es mal kurz zusammenzufassen, der BGH, hier in meinem Skript steht versehentlich der DFB, der BGH hat in letzter Instanz entschieden, dass der DFB Vereine wegen Fehlverhaltens ihrer Fans zur Kasse bitten darf, also mit Ordnungsgeldern. Und dabei hatte der BGH zu befinden, ob das zugrunde liegende Regelwerk des DFB, das also dieses Ordnungsgeld vorsieht, elementare Grundsätze der deutschen Rechtsordnung verletzt. Und in erster Linie ging es dabei um die umstrittene Frage, ob Vereine durch Geldstrafen verschuldensunabhängig für das Verhalten ihrer Fans in Mithaft gezogen werden oder Mithaft genommen werden können. Und um es gleich vorwegzunehmen, Der klagende Verein war der FC Carl Zeiss Jena. Die haben vor dem BGH verloren. Und dieser entscheidenden Frage, die ich gerade skizziert habe, ist der BGH leider auch ausgewichen. Er hat nämlich nicht entschieden, ob eine solche verschuldensunabhängige Haftung für Vereine im Verbandsrecht überhaupt zulässig ist, sondern er hat die Situation oder hat die Frage so gelöst, dass er gesagt hat, die DFB-Geldstrafe, um die es geht, sei gar keine Sanktion, also gar keine Strafe. Und deswegen müsste man zur Frage, ob da eine verschuldensunabhängige Haftung vorliegt und zulässig ist, gar nicht entscheiden, sondern es sei vielmehr eine rein präventive Maßnahme gewesen und da komme es auf diesen Verschuldensmaßstab gar nicht an. Was war passiert? Also der FC Carl Zeiss Jena ist vom DFB für verschiedene Vergehen seiner Fans bei Heim- und Auswärtsspielen im Jahr 2018 mit einer Geldstrafe von rund 25.000 Euro belegt worden. Jena war damals in der dritten Liga, jetzt sind sie aber schon seit längerer Zeit, glaube ich, in der Regionalliga Nordost. Und für Jena sind 25.000 Euro viel Geld. Sie haben sich gegen diese Entscheidung zur Wehr gesetzt und den verbandsrechtlichen Instanzenzug bestritten, und den skizziere ich euch jetzt mal ganz kurz. Ja. Wenn man gegen so eine Entscheidung vorgehen will, geht man als erstes vor das DFB-Sportgericht. Das ist quasi die erste Instanz, die man anrufen kann. Das hat Jena auch gemacht, ist aber gescheitert. Als nächste Instanz hat Jena das DFB-Bundesgericht angerufen. Da haben sie auch verloren. Und dann ist quasi als letzte Instanz steht der Gang vor das sogenannte ständige Schiedsgericht der dritten Liga, war es in dem Fall, weil Jena damals Drittligist war, des DFB offen. Und dieses ständige Schiedsgericht überprüft Entscheidungen der untergeordneten DFB-Organe und ist dann so, ja, insbesondere für Streitigkeiten zwischen Landesverbänden und DFB und seinen Mitgliedern zuständig. Grundlage dieser Möglichkeit, das ständige Schiedsgericht anzurufen, ist eine Schiedsvereinbarung, die die Vereine zuvor mit dem DFB getroffen haben. Und die Besonderheit des Schiedsgerichts besteht darin, dass der dann ergangene Schiedsspruch wie ein rechtskräftiges Urteil eines ordentlichen Gerichts ist oder einem solchen Urteil gleichkommt, weil er ist in der Sache durch ein Zivilgericht nicht mehr überprüfbar. Die einzige Möglichkeit, sich gegen diesen Schiedsspruch noch zur Wehr zu setzen, besteht darin, und das hat dann Jena auch gemacht, vor ein Zivilgericht zu gehen. In dem Fall war zuständig das Oberlandesgericht Frankfurt, und den Schiedsspruch aufheben zu lassen. Ja, die maßgebliche Norm, die einem diese Möglichkeit verschafft, ist § 1059 ZPO. Da steht also drin, dass man schiedsgerichtliche Entscheidungen im Nachhinein aufheben lassen kann, aber nur nach ganz, ganz engen Voraussetzungen. Und diese engen Voraussetzungen sind unter anderem, dass die Schiedsvereinbarung ungültig ist oder dass Verfahrensfehler vorliegen. Und das war jetzt hier im Fall die ganz entscheidende, für Jena ganz entscheidende Argumentationsgrundlage, dass der Schiedsspruch gegen das sogenannte Ordre Public verstößt. Was das genau ist, erkläre ich später noch. Also im weiteren Instanzenzug ging es dann sozusagen vor das OLG Frankfurt am Main. Da hat man dann aber auch verloren. Und dann blieb eben nur noch der Bundesgerichtshof übrig als Beschwerdeinstanz. Und auch dort ist Jena am Ende nicht erfolgreich gewesen. Worum geht's in rechtlicher Hinsicht? Also was sind sozusagen die Rechtsgrundlagen für dieses Ordnungsgeld, das Jena versucht hat, dann am Ende auch übers Schiedsgericht anzugreifen? Da gibt's im Prinzip zwei Vorschriften. Es gibt einmal die Satzung des DFB, und die Satzung des DFB hat einen Paragraphen 44. Und der Paragraph 44, der regelt quasi die Sanktionen für sportliches Fehlverhalten oder für Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Sportausübung der Vereine. Das ist also quasi die Sanktionsnorm. Und da steht drin, ich lese mal kurz vor, alle Formen unsportlichen und unethischen Verhaltens sowie Verstöße gegen Satzung und Ordnung des DFB werden verfolgt. Das nähere Regeln dann entsprechende Rechts- und Verfahrensordnung des DFB. Zur Aufrechterhaltung der sportlichen Disziplin oder eines geordneten Rechtswesens kann durch den Vorsitzenden der zuständigen Rechtsorgans bei Verstößen gegen die Satzung und Ordnung des DFB eine vorläufige Maßnahme ausgesprochen werden, und es können Strafen verhängt werden und unter anderem Geldstrafen in Form von Geldstrafen in Höhe von bis zu 250.000 Euro.
Der Satzungsgeber hat da schon dran gedacht, dass es auch Zuschauer betreffen kann, oder war das eigentlich eine Norm für rein direkt mit den sportlichen Ereignissen im Zusammenhang stehenden Sachverhalten?
Also ich nehme an, dass ich weiß schlicht nicht, wie alt diese Satzungsnorm ist, aber es gibt ja noch eine zweite maßgebliche Norm, und die steht in der Rechts- und Verfahrensordnung, ist der Paragraph 9a. Und der Paragraph 9a ist hier im Prinzip das eigentlich Entscheidende. Es ist nämlich eine sogenannte Zurechnungsnorm, weil der Verein nach 44 der Satzung ja erstmal für eigenes Fehlverhalten in Anspruch genommen wird und nicht für Fanfehlverhalten. Und der 9a dieser Rechts- und Verfahrensordnung, der rechnet dem Verein das Fehlverhalten seiner Fans zu. Da heißt es nämlich, Vereine sind für das Verhalten ihrer Spieler, offiziellen Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen, Mitglieder, Anhänger, Zuschauer und weiterer Personen, haben im Stadionbereich vor, während und nach dem Spiel für Zwischenfälle jeglicher haften für jegliche Zwischenfälle jeglicher Art. So, das ist also die Norm, über die Jena dann quasi gefallen ist, und die es dem DFB ermöglicht hat, das Ordnungsgeld zu verhängen. So, und was ist da jetzt das Störgefühl? Das Störgefühl von Vereinen wie Jena ist, dass sie sich gegen, oder weshalb sie sich gegen solche Verbandsstrafen zur Wehr setzen, ist, weil sie der Meinung sind, sie haben im Prinzip alles getan, was sie tun mussten, um das, was passiert ist, nämlich das Fanfehlverhalten zu verhindern. Also das zugrunde liegende Fehlverhalten waren Böllerwürfe, und das wurde irgendwas aufs Spielfeld geschmissen und wurde Pyrotechnik eingesetzt oder so, also das Klassische eben, was leider dann immer wieder in Stadien passiert, unkontrolliert. Und der DFB hat vor Jahren mal so einen Maßnahmenkatalog verabschiedet, in dem drin steht, was Vereine so machen müssen, um der Fangewalt Herr zu werden. Und er hat einen Ordnungsgeldkatalog aufgestellt, in dem dann drin steht, wann bei welchen Vergehen Bußgelder in welcher Höhe verhängt werden. So, und wenn Vereine jetzt tatsächlich von diesem Maßnahmenkatalog auch alles gemacht haben, alles umgesetzt haben, dann ist es durchaus nachvollziehbar, wenn dann Frustration entsteht, weil man für Vergehen, die man trotz der Maßnahmen, die man eingesetzt hat, nicht verhindern konnte, bestraft wird. Und und das war im Prinzip der Anlass für Jena, dieses Verfahren in Gang zu setzen. So, und was hat nun der BGH daraus gemacht? Also er hat sich im Prinzip mit zwei wesentlichen Fragen auseinandergesetzt. Einmal mit der Frage, ob die schiedsgerichtliche Entscheidung eigentlich zulässig war, also ob man hier überhaupt eine Entscheidung eines zulässigen Schiedsgerichts vorliegen hat. Und das zweite war eben die dann noch entscheidendere Frage, ob der konkrete Schiedsspruch gegen das Ordre Public verstößt. Also vielleicht nur zu eins, ganz kurz. Da ging es im Prinzip um solche Fragen wie, ob das Schiedsgericht überhaupt eine unabhängige und unparteiliche Instanz ist, die da entschieden hat. Und da gibt es ja, also das wissen wir seit dem Pechstein-Verfahren, immer wieder Zweifel, ob diese Sportschiedsgerichte, die Verbandsschiedsgerichte, unparteiisch sind oder nicht. Das hängt wiederum so ein bisschen damit zusammen, wie sie sich zusammensetzen und wie vor allem auch die Vereine, die ja dann meistens diese Schiedsvereinbarung unterschreiben müssen, wenn sie der Liga angehören wollen. Also ob die mehr oder weniger gezwungen werden, sich diesen Schiedsvereinbarungen zu unterwerfen. Und das hat der BGH relativ überschaubarer Begründung, hat es abgebügelt, hat gesagt, also Schiedsgericht sei paritätisch besetzt, durch Verband und Vereine gleichermaßen. Es gibt auch keine Anhaltspunkte für fehlende Unabhängigkeit. Da hat zwar Jena so ein bisschen was für vorgetragen, aber das hat dem BGH nicht gereicht. Und die haben gesagt, also dass irgendwelche Abhängigkeiten beispielsweise der Schiedsrichter da sind in dem Verbandsverbund, das sei nicht ausreichend dargetan worden. Etwas, womit Gerichte dann ganz häufig eben eine Klägerseite ausbremsen können.
DFB-Sportgericht und Bundesgericht sind keine echten Schiedsgerichte, das sind Verbandsgerichte.
Richtig.
Nur dann das ständige Schiedsgericht ist ein echtes ist ein echtes Schiedsgericht.
Genau, genau. Also ja. Der Verbandsinstanzenzug ist eigentlich mit dem DFB-Bundesgericht durchlaufen.
Genau.
Und dann gibt es eben dieses Schiedsgericht, was nur aufgrund der Schiedsvereinbarung eingesetzt werden kann. Und da ist dann nach dem Schiedsgericht ist im Prinzip, was die inhaltliche Überprüfung der Entscheidung angeht, Feierabend. Und dann kommen nur noch die Zivilgerichte ins Spiel, wenn eben unter diesen engen Voraussetzungen zu prüfen ist, ob der Schiedsspruch aufzuheben ist. So, und da sind wir dann jetzt eben bei dem maßgeblichen Grund, auf den sich Jena gestützt hat, dass der Schiedsspruch oder das Ergebnis des Schiedsspruchs gegen das Ordre Publik verstoße, übersetzt die öffentliche Ordnung. Gemeint ist, dass ein Ergebnis eines Schiedsspruchs elementaren Grundlagen oder Grundsätzen der deutschen Rechtsordnung zuwiderläuft. Also mit ganz, ganz wesentlichen Gedanken des deutschen Rechts nicht vereinbar ist. Und der wesentliche Gedanke ist hier das sogenannte Schuldprinzip, nulla poena sine culpa, wie die Juristen sagen. Das bedeutet
keine Strafe ohne Schuld. Genau.
Und das ist ein ganz grundlegendes Prinzip der deutschen Rechtsordnung. Es stammt aus den oder es folgt aus den Grundrechten Artikel 1.1 und Artikel 2.1. Und gilt vor allem mit Zielrichtung aufs Strafrecht. Also wo bestraft wird, muss ein Schuldvorwurf gemacht worden sein vorher. Ansonsten kann nicht bestraft werden. Und dieser Grundsatz setzt sich aber auch im Zivilrecht fort. Wir kennen das zum Beispiel, wenn es um Vertragsstrafen geht, wenn die verwirkt werden, die werden nur verwirkt, wenn ein Verschulden vorliegt, oder wir kennen es auch aus dem ganzen zivilrechtlichen Haftungsregime, wo man das Verschulden einfach benötigt, ansonsten eine Haftung nicht eintritt. So, also insofern ist die Zielrichtung schon eine richtige. Ordre Publique könnte durchaus angegriffen worden sein durch die Entscheidung des Schiedsgerichts. Die Frage ist, das aber hier der Fall. Und die hat der BGH ganz interessant gelöst. Er hat nämlich gesagt, er braucht das eigentlich gar nicht zu klären, sondern es liegt hier schon gar keine Strafe vor. Insofern kommt er gar nicht in diesen Bereich, wo darüber befunden werden muss, ob hier eine verschuldensunabhängige Haftung gegeben ist und ob die im Einzelfall zulässig ist oder nicht. Sprich, er hat sich die Normen aus der DFB-Satzung und aus der Rechts- und Verfahrensordnung angeschaut und hat gesagt, das sind ja gar keine Strafnormen, das sind keine Sanktionen, die da festgelegt werden. Und diene nicht dazu, den Verein zu bestrafen, sondern den künftigen ordnungsgemäßen Spielbetrieb zu sichern. Also die Fangewalt aus den Stadien zu halten.
Das zeigt sich nicht genau daran, dass es keine juristisch saubere Entscheidung ist, sondern eine politisch motivierte Entscheidung und dass man einfach eine Begründung gesucht hat, um möglichst wenig zu sagen, aber das gewünschte Ergebnis zu bekommen?
Das liegt nahe, das wäre jetzt auch mein Fazit gewesen am Ende. Es liegt vor allem auch deswegen nahe, weil es gab mal bereits Entscheidungen hierzu des ständigen Schiedsgerichts, ich glaube im Fall Dynamo Dresden, das war irgendwie 2013 oder so, da gab es, glaube ich, keine Geldstrafe, sondern die sind aus dem DFB-Pokal ausgeschlossen.
Der Pokalausschuss, worden. Ja.
Genau. Und da haben die schon das ständige Schiedsgericht angerufen und ich glaube danach sogar noch den KAS. Ganz sicher bin ich aber nicht mehr. Und es gibt jedenfalls sowohl eine Entscheidung des ständigen Schiedsgerichts als auch des KAS dazu. Und die haben alle diese Haltung eingenommen, das sei ja Also man könnte es so auslegen, dass sie diese Haltung eingenommen haben. Das sei ja keine überwiegende Sanktionsvorschrift, sondern vor allem eine Präventivmaßnahme. Und das ist diskussionswürdig in jedem Fall, was der BGH daraus gemacht hat. Also er hat sich auch ersichtlich schwer getan, finde ich, mit der Begründung. Er hätte sich wahrscheinlich leichter gemacht, wenn er den anderen Weg eingeschlagen hätte. Aber er hat zum einen gesagt, das hatte ich noch nicht erwähnt, aber diese 25.000 Euro, die Jena als Strafe kassiert hat, davon durfte oder musste Jena 8.000 Euro in eigene Sicherheitsmaßnahmen investieren. Und da hat der BGH jetzt so draus gemacht, naja, guckt mal, damit hat das Ganze doch schon einen Präventivcharakter. Das das offenbart sich doch in dieser Abspaltung dieser dieses Teilbetrages und dem dem Zweck, für den er verwendet werden sollte. Dann hat er gesagt, das deutsche Recht, also das Zivilrecht, kennt ohnehin auch Fälle, in denen Störungszustände zu Präventivzwecken beseitigt werden. Mit Beispielen ist er dann allerdings ein bisschen sparsam gewesen. Also so richtig kam da jetzt nichts. Er hat dann irgendwie nur aufs Wettbewerbsrecht Bezug genommen. Was auch nicht wundert, weil entschieden hat hier der erste Zivilsenat des BGH, und der erste Zivilsenat ist eigentlich in erster Linie für Fälle, die mit dem gewerblichen Rechtsschutz und mit dem Wettbewerbsrecht zu tun haben, zuständig. Also da kennen sie sich gut aus, und dann haben sie möglicherweise gedacht, ja, dass diese ganzen Fälle im Wettbewerbsrecht, wo da abgemahnt wird, weil wettbewerbswidrige Handlungen unterbunden werden müssen oder Urheberrechtsverletzungen, dass das ja auch alles Präventivcharakter hat, wenn dann da Unterlassungsansprüche verhängt werden. Aber so richtig passt das auch nicht. Also insbesondere, wenn man im gewerblichen Rechtsschutz zu Hause ist, dann weiß man, da werden dann auch irgendwann die Unterlassungsansprüche, die kriegt man nur ausgeräumt mit Vertragsstrafversprechen, und da wiederum braucht man Verschulden. Also das Ganze hinkt ziemlich. Dann hat der BGH noch gesagt, auch eine sehr seltsame Begründung, also also wenn überhaupt so ein Unwerturteil in diesem Ordnungsgeld drin sei, dann ja nicht gegen den Verein, sondern mittelbar gegen die Zuschauer, die ja der eigentliche Auslöser dafür sind. Dann fragt man sich aber, ja gut, aber warum, also wenn letztlich die Zuschauer sanktioniert werden sollen, warum gibt's dann überhaupt diese Zurechnungsnorm in der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB? Ja, so, das ist im Prinzip der Kern des Urteils. Zuletzt musste der BGH dann noch prüfen, ob die Entscheidung oder dieses Ordnungsgeld überhaupt verhältnismäßig war, der Höhe nach und der Zielrichtung. Also da prüft man immer, ob das Mittel geeignet ist und erforderlich, um die diese Präventivwirkung zu erreichen, und kam aber, was nicht groß überrascht hat, zu dem Ergebnis, ja, das passt schon.
Einige Kollegen haben übrigens den Hashtag Präventivstrafe in dem Zusammenhang mit dem BGH-Urteil geprägt in den sozialen Medien, was ich ziemlich witzig finde, weil es eben zeigt, dass es ein Mix ist aus diesen Präventivmaßnahmen und einer Strafe.
Ja, also das ist irgendwie so ein bisschen bisschen bigott, ja? Ja. Also auf der einen Seite will man irgendwie die Situation lösen, der Fangewalt irgendwie Herr zu werden, ich nehme mal an, dass der BGH dann sozusagen,
ja, Moment, da muss ich unterbrechen.
Warte mal ganz kurz,
ja.
Durchaus auch den Ansatz hinter dem Regelwerk irgendwie gesehen hat, aber es lässt sich dann, finde ich, nicht mehr sauber juristisch lösen.
Ja, aber auch da ist es wieder Fangewalt, wenn ich das schon höre. Pyro ist nicht automatisch Gewalt, und es wird oft nicht differenziert zwischen dem, was tatsächlich da an Vorfällen im Stadion sich ereignet hat.
Ja, aber das ist ja eine andere
Ja, wir können ja auch Fanverhalten sagen.
Aber ich finde, zum einen, also in Bezug auf diese 8.000 Euro, die dort verwendet werden mussten, um infrastrukturelle sicherheitstechnische Maßnahmen zu ergreifen, finde ich die Argumentation schon schlüssig, dass man sagt, also da ist die Stoßrichtung zumindest klar, da ist weg von der Sanktion hin zur Prävention.
Aber es sind eben nur 8.000 Euro, ne?
Und genau, es fällt ihm dann in dem Moment auf die Füße, warum diese Differenzierung? Also wenn dann wird eigentlich alles, was soll denn dann der verbleibende Teil sein, außer Sanktionscharakter? Also das ist damit, ist quasi eigentlich in der eigenen Aufteilung der Strafe dann schon die Argumentation widerlegt.
Ja, das ist ein Widerspruch in sich, ne?
Ja.
Also man muss, wenn man auch mal auf den Wortlaut des Regelwerks schaut, da steht als Überschrift von Paragraph 44 Strafgewalt des Verbandes und Strafarten. Also überall steht Strafe
Katalog,
sind zulässig,
genau.
Verwarnung, Verweis, Geldstrafe.
Ja.
Also da steht Strafe drüber, da steht Strafe drin, das fühlt sich an wie Strafe, dann ist es auch eine Strafe.
Ja, dazu sagt der BGH ja nur, ich meine, das kennt man als Jurist zugegebenermaßen ja auch, dass die Begrifflichkeiten jetzt nicht die rechtliche Einordnung definieren, aber natürlich ist das auch ein Indiz.
Ein Indiz, ja.
Aber da sagt er ja, nur weil es drüber steht, heißt nicht, dass das auch so entsprechend
ist. Ja gut, aber wenn der Wortlaut, also der Wortlaut ist relativ eindeutig und auch der ist durchaus maßgeblich, um deine Auslegung vorzunehmen, was damit gemeint sein soll. Und man hätte, also wir haben natürlich jetzt auch die Schwierigkeit gehabt, präventiv Geld irgendwie eine Begrifflichkeit zu finden, aber das ließe sich schon machen. Mal gucken, vielleicht nimmt der DFB es zum Anlass, an seinem Regelwerk nochmal rumzudoktern.
Also ich finde, der BGH hat da einfach eine Chance verpasst, irgendwie das ein für alle Mal zu klären. Es ist ja nichts anderes als ein Unterfall der Kollektivstrafe auch, weil der Verein in Anspruch genommen hat für ein Verhalten von einzelnen Fans, ja. Mhm.
Ich weiß nur nicht, ob jetzt über dieses Aufhebungsverfahren vom BGH, der wirklich Verstoß gegen Ordre Publique zum Gegenstand hat, ob der richtige Verfahrenszug ist, um so ein, weil du brauchst dafür ja natürlich echt wirklich schwerwiegende, mit den Grundsätzen deutschen Rechts unvereinbare Aussprüche. Das ist dann wirklich wahrscheinlich dann doch eher eine politische Diskussion, die da geführt werden muss, dass man den BGH dann den DFB dann in die Pflicht nimmt. Ich glaube, das war in dem Verfahrenszug jetzt, wie Fabian schon gesagt hat, dann auch an anderen Stellen problematisch gewesen. Und wenn die Fragen zu entscheiden gewesen wären, ist jetzt so in diese Strafjustiz, dieser im Rahmen der Schiedsgerichtbarkeit, dieser Schuldprinzip so ohne weiteres im Zivilrecht anwendbar oder entfaltet es eben nur Wirkung im staatlichen Bereich und über die Ausnahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens, also im Zivilvollstreckungsrecht. Aber da gab es ja noch einige Fragen, die er offen lassen konnte.
Aber was wäre dann sozusagen die richtige Plattform, um sowas mal zu entscheiden?
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass wie Fabian schon sagt, also da muss man, da muss der politische Druck über die ich denke mal dann über die Fanvereinigungen, dass man dort das noch klarer identifiziert, dass diese self-fulfilling prophecy, die auch ja vom Kass kommt, dass hier quasi das Strafe ja eigentlich nur erzieherischen Charakter habe und gar Sanktionscharakter, dass das eben mal klar adressiert wird und wenn es die Investitionen in die Sicherheit der Stadien nach klaren Vorgaben, wenn die erfüllt wurden, kann es darüber hinaus ja eben auch keine Sanktionen geben. Da muss man eben entweder diese Maßnahmen verändern, dass man
das
sagt,
ist der Punkt.
Ihr habt das nicht erfüllt oder und wenn das erfüllt wurde, dann bleibt, kann es jedenfalls nicht am Verein hängen bleiben, wenn sie Einzelne sich daneben benehmen, wenn er alles gemacht hat, was der DFB von ihm verlangt. Also das ist dann ja, das sollte sich dann auch so wiederfinden in entsprechenden Verordnungen und Satzungen. Mhm.
Ja, also jetzt könnte man auch darüber philosophieren, ob es einfach auch Vereine gibt, die Standortnachteile haben. Aber lassen wir das mal. Weil es gibt natürlich dann auch, glaube ich, Vereine, die einfach überproportional zur Kasse gebeten werden und möglicherweise auch einfach Pech mit ihren Fans haben. Wo man dann auch erst recht die Frustration verstehen kann, wenn die alle zumutbaren Maßnahmen umgesetzt haben, damit sowas nicht passiert. Aber man kommt wohl nicht dran vorbei, dass man laufend diese Maßnahmenkataloge überprüft und die dann gegebenenfalls bei den Fehlerursachen oder bei der Prüfung, warum das denn diesmal doch zu solchen Ereignissen gekommen ist, dass man die überprüft und dann entsprechend nachjustiert. Und wenn die Vereine dann diese Maßnahmen nicht einhalten, dann können wir natürlich auch wieder von einem Verschulden sprechen. Das funktioniert ja nur dann nicht, wenn im Prinzip ein Verein alles gemacht hat, was ihm zumutbar war.
Ja, in dem Fall, in dem konkreten Fall, war da eigentlich auch im Gäste-Fanblock, ist da was passiert oder ausschließlich im Heimblock?
Ja, das waren immer Jena-Fans, glaube ich, und das war bei zwei Heimspielen und einem Auswärtsspiel.
Ach so, auch ein Auswärtsspiel.
Also es waren auch sozusagen die Jena-Fans im Gästeblock bei einem Auswärtsspiel.
Ja. Okay. Okay, du wolltest noch auf den Beitrag.
Ach so, ja genau. Und dann gibt es einen Aufsatz in der von uns geschätzten Spoprax, und zwar aus der aktuellen Januar-Ausgabe. Da findet sich eine Kommentierung des Urteils durch die beiden Rechtsanwaltskollegen Ingo Bott und Alexander Sellmeier. Haben wir gelesen, können wir sehr empfehlen. kommen auch zu ähnlichen oder haben ein ähnliches befremdendes Gefühl wie wir. Und dann bin ich bei meiner Recherche noch auf einen Beitrag gestoßen, der ist zwar schon ein bisschen älter, aber der ist auch gut, von Jan Ort in der Sport. Da stellen wir die Quelle auch in die Shownotes ein.
Danke, jo. Fabian.
Kommen wir von Jena nach Dortmund?
Genau. Die Causa Bellingham, mittlerweile schon ein bisschen gefühlt in der Wahrnehmung Gras über die Sache gewachsen. Was war passiert? Der Dortmunder Jude Bellingham hat nach dem packenden und sportlich sehr interessanten Spiel Dortmund gegen Bayern am 14. Spieltag, im Dezember war das, in einem Live-Interview unmittelbar nach dem Spiel, ich glaube, es war ein norwegischer Sender auf Englisch, über Schiedsrichter Felix Zweier, übersetzt ins Deutsche, gesagt, du gibst einen Schiedsrichter, der schon vorher mal Spiele geschoben hat, das größte Spiel in Deutschland, was erwartest du? Was war der Hintergrund, sein Aufreger in spielerischer Hinsicht? Gab es zwei, vielleicht sogar drei kritische Entscheidungen, die man in die eine oder andere Richtung bewerten konnte. Zum einen ein vermeintliches elfmeterwürdiges Foul gegen Reus und so dann ein gegebener Elfmeter wegen Handspiel von Hummels. Wie gesagt, beide mit am besten Spielraum in beide Richtungen sicherlich so oder so entscheidbar. Was war sein Hintergrund, sein Anlass für diese Aussage in Bezug auf den konkreten Schiedsrichter? Felix Zweier ist kein ganz Unbekannter. Zumindest muss er sich seit einigen Jahren schon entsprechende Vorwürfe gefallen lassen, nämlich dass er die Vorgänge, die rückdatieren auf das Jahr 2004, war er dort nämlich Kronzeuge, aber auch Beschuldigter in dem größten Schiedsrichterbestechungsskandal des deutschen Fußballs um Robert Holzer. Und damals vom DFB-Schiedsgericht, Sportschiedsgericht, vom DFB-Sportgericht wurde Zweier seinerzeit zu 6 Monaten Sperre verurteilt, weil er als Linienrichter des damaligen Hauptbeschuldigten, dem Robert Holzer, 300 Euro angenommen hatte. Und zwar mutmaßlich als Entgelt für eine Manipulation des Regionalligaspiels Wuppertaler SV gegen Werder Bremen 2 im Jahr 2004 eben. Weitere Fälle waren zwar ja nicht nachzuweisen. Und was noch die gesamte Diskussion und warum es auch dazu führt, dass diese Vorgänge in der Öffentlichkeit nicht vielleicht in der entsprechenden und erforderlichen Tiefe aufgearbeitet wurden, war eben der Umstand, dass der DFB das Urteil erst 2014 veröffentlichte, also mit deutlicher Verspätung und so nicht wirklich Raum gab für eine öffentliche Diskussion und auch vielleicht Aufarbeitung in sportrechtlicher Hinsicht.
Ganz kurz eine Zwischenfrage. Zweier war doch aber derjenige, der den Holzer-Skandal überhaupt ans Licht gebracht hat, oder?
Genau, er war als Kronzeuge, genau. Der Vorwurf war eben damals, dass er so lange dass er nicht hinterfragt hatte, wofür dieses Geld erhalten hat und warum er so lange halt zu diesen Vorgängen geschwiegen hat, bevor er dann sich da offenbart hat und dann als Kronzeuge fungierte, um die Verurteilung auch ermöglichte von Holzer.
Und weshalb wurde dieses Sportgerichtsurteil erst 2014 veröffentlicht?
Das weiß ich nicht. Das da kann man drüber spekulieren.
Da gibt es viele Spekulationen drum, ja.
Ja, aber
da gibt es wohl auch einen Zeitartikel von Oliver Fritsch zu dem Thema, der das Ganze dann sozusagen aufgedeckt hat.
Hauen wir auch in die Shownotes, ja. Mhm.
Aber wurde das Sportgerichtsurteil vor dem Artikel von Fritsch veröffentlicht oder danach? Weißt du das?
Nee, das weiß ich nicht.
Okay.
Was war jetzt als Folge seiner, sagen wir mal, verbalen Entgleisung, die natürlich schon recht singulären, zumindest für die deutschen Ohren ungewöhnlichen Charakter hatte, war, dass er mit einer Geldstrafe von 40.000 Euro belegt wurde, kein Spiel Sperre oder irgendwas gekriegt hat, sondern nur die reine Geldstrafe. Er hat auch dem Urteil dann voll in der Folge zugestimmt, damit ist das Urteil rechtskräftig geworden. Gleichzeitig hatte der damalige Schiedsrichterbeobachter der Partie Marco Hase im Nachgang Strafanzeige wegen Beleidigung und übler Nachrede gegen Bellingham als auch gegen den früheren Schiedsrichter Manuel Gräfe gestellt. Hintergrund ist dort, dass Gräfe schon seit längerer Zeit öffentlich die Ansicht äußert, dass der Schiedsrichter Zweier keine Spiele auf diesem Level mehr pfeifen sollte, eben aufgrund seiner fehlenden fachlichen Qualifikation, aber eben auch einmal wegen der Zusammenhänge aus dem Jahr 2004 mit Robert Heutzer. Schnell wurde dann von allen Seiten, insbesondere auch vom Kollegen Schickert, das äußerungs- und strafrechtlich bewertet. Er sagt keinerlei strafrechtliche Relevanz oder auch meinungsäußerungsrechtliche Relevanz in den Äußerungen von Bellingham, weil es sich da um Meinungsäußerung handle. Wenig überraschend wurde er dann oder war vielleicht auch dann zu dem Zeitpunkt schon dann im Nachgang mandatiert fürs sportverbandsrechtliche Verfahren.
Von Dortmund, ja?
Von Dortmund, genau, also nee, von Bellingham direkt, aber auch mit Dortmund im Schlepptau. Fürs strafrechtliche Verfahren, für die Strafanzeige, die mutmaßlich da im Raum ist, ist er wohl nicht mandatiert gewesen. Konsequenz ist wohl jetzt auch, dass zumindest Zweier vorerst keine Spiele vom BVB mehr pfeifen wird, einfach wohl vor dem Hintergrund, dass man da die Sache sich etwas beruhigen lassen möchte und da jetzt nicht irgendwie Öl ins Feuer gießen möchte.
Aber Bayern fragt er noch.
Du meinst das, trotz des DFB-Pokalfinals oder was?
Kein Kommentar. Ja. Ja, wie ist das zu bewerten? Also, wie gesagt, sportverbandsrechtlich 40.000 Euro wegen unsportlichen Verhaltens nach § 44 der Satzung, haben wir eben schon gehört, die Norm und Verbindung mit der Rechts- und Verfahrensordnung, dort § 1 Nummer 4. Gibt auch einen konkreten Tatbestand der Schiedsrichterbeleidigung nach § 8, 1 Letter F, glaube ich. Der bezieht sich aber nur für Entgleisung und Äußerung während des Spiels und sieht dann aber auch eine Sperre von mindestens einer Woche vor. Also insofern hat man sich hier auf die mehr oder weniger Generalklausel gestützt. Die Unsportlichkeit kann man durchaus sehen, weil das natürlich hier die Autorität des Schiedsrichters als unparteiischer Spielleiter in Abrede stellt und auch über eine sachliche Kritik und eine unterschiedliche Bewertung der Aktion hinausgeht. Selbstverständlich ist auch dort Grundsatz der Meinungsfreiheit zu berücksichtigen. Aber was ich so gesehen habe, mir auch ein paar Spruchpraxis angesehen hatte, ist das schon im Üblichen, was quasi auch auf unteren Liga-Ebene irgendwie dann für Entgleisung dieser Art dann irgendwie verhängt wird, also jetzt nicht in der Höhe, aber was so als Schiedsrichterbeleidigung oder als unsportliches Verhalten angesehen wird, eben wenn dem Schiedsrichter unparteiisches Verhalten oder eben vielleicht Spielmanipulation vorgeworfen wird, dann wird es trotzdem noch als Regelfall angesehen.
Ganz konkret jetzt in der Aussage von Bellingham ist es sozusagen dieser Nachsatz, was erwartest du, ist diese Unterstellung, dass möglicherweise auch bei dem Spiel was geschoben gewesen sein könnte.
Genau,
oder?
Also das eine ist ja das verbandsrechtliche, also unsportliches Verhalten. Da muss man so tief in die äußerungsrechtliche Abgrenzung gar nicht hineingehen. Die andere Frage ist tatsächlich, was du ansprichst, ist die zivilrechtliche und also sprich hat Zweier vielleicht einen Unterlassungsanspruch oder gibt es strafrechtliche Sanktionen, sollte er einen Strafantrag stellen. Und da ist das nicht ganz so unproblematisch, wie der Kollege Schickert es sieht. Zum einen ist, man unterscheidet halt, um das rechtlich einzuordnen, das hatten wir auch schon öfter im Podcast, zwischen Tatsachenbehauptung und Meinungsäußerung. Wobei Tatsachenbehauptung, wenn sie zutreffend sind, regelmäßig nicht sanktioniert werden können. Und Meinungsäußerung nur, wenn sie einen gewissen Schweregrad der Schmähung oder der persönlichen Bloßstellung erreichen. Ja. Hier ist schon ein bisschen die Frage, ist der Tatsachenbestandteil dieser Äußerung, der schon mal ein Spiel verschoben hat, trifft das so den Wahrheitsgehalt? Da kann man sicherlich noch sagen, Bewertungen in der Laiensphäre sind eher als Meinungsäußerung anzusehen. Da wird man wahrscheinlich eher nicht im tatsächlichen, zum Teil kursieren da auch in medialen Darstellungen auch falsche Übersetzungen. Also er hat zum Beispiel, einer wird ihm unterstellt, er hätte gesagt, Spielmanipulation verurteilt. Das hat er im Englischen nicht gesagt, sondern hat nur gesagt, der schon mal ein Spiel fix the game oder sowas war, glaube ich, sein Originalausspruch. Da wird man wohl eher von der Meinungsäußerung noch ausgehen können, weil das rechtlich einfach gar nicht einordnen kann und auch gar nicht den Anspruch hatte, das so wiederzugeben. Problematischer ist das, was er nicht gesagt hat. Er hat natürlich nicht offen gesagt, Zweier hätte das Spiel manipuliert. Die Entscheidungen sind Sport rechtlich nicht vertretbar, sondern hat gesagt, hier, jemand hat schon mal, er hat schon mal ein Spiel in der Vergangenheit verschoben. Was erwartest du? Und diese Äußerung erfolgte halt im Kontext der konkreten Spielsituation, die er anders bewertet hat. Und da kann man schon überlegen, ob hier nicht der Grundsatz der verdeckten Aussage Anwendung findet. Also sprich, ist das der sich Äußernde zwischen den zwei Zeilen quasi etwas verdeckt, insinuiert, suggeriert, was dem Leser sich als zwingende Schlussfolgerung dessen irgendwie darlegen muss. Relativ hohe Kriterien nach dem Bundesverfassungsgericht, um das anzunehmen, weil das wirklich aus Sicht des Lesers die einzige Schlussfolgerung sein muss, die dieser Aussage innewohnt. Finde ich hier aber nicht ganz abwegig, weil er tatsächlich sagt, also was erwartest du? Und damit geht es nicht um irgendeine Form des Fehlers oder in einer, was ja immer passieren kann, eine oder schlechte Wahrnehmung oder eine fehlerhafte Einschätzung der Situation, sondern er stellt ja schon relativ klar dar, dass jemand, der in der Vergangenheit Spiele verschoben, manipuliert hat, das jetzt quasi auch hier unter Umständen mit Blick auf diese unter keinen Umständen vertretbaren Entscheidung gemacht hat. Also das ist ist aus meiner Sicht nicht unproblematisch, aber sind relativ hohe Prüfkriterien anzulegen, um da zum Unterlassungsanspruch oder vielleicht sogar einer strafrechtlichen Verurteilung zu kommen.
Wie ist dabei zu berücksichtigen, dass Zweier ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt ist im Hinblick auf diese ganze Heutzer-Geschichte von damals, sondern Zweier ist ja auch immer wieder in der Kritik für seine Spielleitung. Und der Hauptvorwurf an Zweier, der jetzt auch ehrlich gesagt nach der Bellingham-Aussage, nenne ich es mal jetzt so, dann auch von vielen Seiten jetzt irgendwie ganz massiv wieder über ihn eingestürzt ist. Der Hauptvorwurf ist ja, dass er Spiele durch Schiedsrichterentscheidungen entscheidet.
Ja, dass er unterschiedliche Maßstäbe
und dass er anlegt, ja, beziehungsweise dass er auch zu den Schiedsrichtern vermeintlich gehört, die versuchen, Entscheidungen während eines Spiels auszugleichen durch andere Entscheidungen.
Aber das war ja genau das Gegenteil in dem Fall, ne?
Genau.
Das war genau das Gegenteil. Aber es ist ja sozusagen dieser Vorwurf der mangelhaften Spielführung, auch sozusagen sein Counterpart ist ja der Manuel Gräfe, der ja da wiederum ganz anders dasteht, in der öffentlichen Wahrnehmung und wohl auch in der Wahrnehmung der Sportler, der Fußballer. Das hängt Zweier halt irgendwie nach. Und ich würde ehrlich gesagt die Aussage von Bellingham auch in diesem Zusammenhang bewerten. Also nicht im Sinne von, ja, da hat jemand manipuliert, jetzt hat er wieder manipuliert, sondern da hat jemand manipuliert. Und was erwartest du von so einem Schiedsrichter, ja, der so ein Spiel leitet?
Gut, aber ich bin da voll bei Robert, der in der Aussage eben eine Geringschätzung sieht. Und mir liegt es fern, Felix Zweier zu verteidigen hier. Aber er ist natürlich in einem riesen Dilemma. Was soll er denn machen, wenn er jetzt selbst Strafanzeige erstattet, wird die Sache noch mehr, kocht die Sache noch mehr hoch und wird in der Öffentlichkeit ausgetragen. Also Zweier ist in einer denkbar blöden Situation.
Und er kann ja nicht nur Sachen falsch machen.
Ja, aber ich finde auch nicht, dass er, also ich sehe den Punkt, aber er hat ja eine klare Verknüpfung schon hergestellt mit dem Verschieben in der Vergangenheit. Und er hat ja nicht irgendwie, wenn er nur noch dazu ergänzend gesagt hätte, ja, der spielt hier Gott und der setzt sich generell über Regeln hinweg und meint hier, er ist der komplette Leiter des Spielgeschehens und macht da irgendwelche Entscheidungen in der Mitte. Aber hier ist ja die Verknüpfung so eindeutig zu dem Vorwurf der Manipulation in der Vergangenheit.
Ganz kurz nochmal, also es hat natürlich auch was Manipulatives, ganz egal, ob man dafür jetzt bezahlt worden ist oder nicht, wenn man sich in einem Spiel davon leiten lässt, vermeintliche Fehlentscheidungen durch andere Fehlentscheidungen auszugleichen. Also es ist jetzt natürlich wahnsinnig schwer, einem Schiedsrichter sowas nachzuweisen. Ich kann mich nur erinnern, wir hatten es, glaube ich, auch mal in der vorletzten Podcast-Folge, habe ich es schon mal erwähnt, dass es einen UEFA-Schiedsrichter gab, Name ist mir jetzt leider entfallen, der nach dem Ende seiner Karriere zugegeben hat, dass er in einem Champions-League-Spiel einfach Fehlentscheidungen, die er als solche auch wahrgenommen hat, durch andere Fehlentscheidungen ausgleichen wollte.
hat er seinen Job verfehlt. Also das Konzessionsentscheidung ist für mich eines der schlimmsten.
Aber das ist ein Vorwurf, mit dem Zweier die ganze Zeit leben.
Ja, ich weiß. Ja. Ja, aber genau. Nochmal zu dem Schiedsrichterbeobachter. Ich meine, Beleidigungsdelikte sind ein Antragsdelikt, aber antragsberechtigt ist ja nur der Betroffene. Wie kommt der Schiedsrichterbeobachter dazu, diese Strafanzeige zu stellen?
Ja, also genau. Also absolutes Antragsdelikt wird eingestellt werden, wenn Zweier nicht im Nachgang noch Strafantrag stellt. Müsste jetzt langsam. Ja, sehe ich keine Ahnung, was den motiviert hat, was dort der Ansporn war. Das kann man nur mutmaßen.
Es ist ja häufig so, dass die Schiedsrichterbeobachter sogar einen strengeren Kurs fahren, genau wie Spielbeobachter, und Dinge dann auch in Spielberichten vermerken, die die Schiedsrichter nicht vermerken. Also die Beobachter sind ja häufig diejenigen, die sportrechtliche Verfahren anstoßen.
Aber auch meistens die Schiedsrichter verteidigen und den Verband, die Verbandslinie vertreten.
Vielleicht ist es ja auch so ein Ego-Ding. So ein Schiedsrichterbeobachter will wahrscheinlich derjenige sein, der die Deutungshoheit hat, darüber, ob ein Schiedsrichter eine gute oder eine schlechte Leistung gebracht hat, und mag das nicht, wenn Spieler sich dann da aus dem Fenster legen.
Aber deswegen,
dann wird die Öffentlichkeit darauf auch noch einen.
Ja, vielleicht will er auch seine Kaste und seinen Zögling da einfach schützen.
Ja, und so. Aber ich fand das wirklich überzogen, aber ja.
Ja.
Okay.
Gut, also nicht die feine englische Art von Herrn Bellingham, aber Strafbarkeit wohl auch nicht. Und dann gibt es dann so ein paar Zwischentöne. Aber da wird wohl dann nichts weiter zu entschieden werden in zivilrechtlicher Hinsicht. So wäre jetzt mein Fazit aus der Geschichte, oder?
Genau, die Monatsfrist für vereinswillige Verfügung ist abgelaufen. Am Montag. Aber ja, ich hab nichts gehört.
Da müssen wir uns mit der Veröffentlichung beeilen, ne? Dass Zweier sich nochmal bei dir melden kann.
Ja.
Einen Nachtrag noch, weil du es vorhin gefragt hast, der Beitrag von Olli Fritsch zu Zweier ist von Dezember 2014.
Ja.
Und das war nach der Veröffentlichung des Urteils.
Okay, aber das ist ja noch, das ist ja strange, oder? Warum der DFB dann plötzlich dieses alte Urteil nochmal veröffentlicht hat? Also wer darüber
ist
mehr weiß,
ist ein bisschen komisch.
Bitte Rückmeldung.
Packen wir auch in die Shownotes rein.
Bitte Rückmeldung. Wir wollen alles wissen.
Ja.
Apropos alles wissen, wollen wir auch den Impfstatus wissen? Das ist ja die große Frage. Und jetzt kommen wir zu dem aus meiner Sicht natürlich wieder spannendsten Teilthema unserer Folge, nämlich Frage Arbeitsrecht und Impfpflicht als Überbegriff. Und da haben sich in den letzten Wochen eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen sowohl im allgemeinen arbeitsrechtlichen Bereich, aber auch im sportarbeitsrechtlichen Bereich mit auseinandergesetzt. In der Shownotes werden brauchen wir auch ein paar Aufsätze nennen, vor allem den von Professor Fischinger aus der Spoprax Heft Dezember letzten Jahres, der sehr umfangreich sowohl das Arbeits- als auch die verbandsrechtlichen Fragestellungen beleuchtet. Und ich würde mich heute darauf beschränken wollen, das Thema etwas kürzer einzuordnen, und zwar vom allgemeinen Arbeitsrecht kommend, und dann die paar sportlichen Besonderheiten herausstellen.
Jetzt liest du nicht den Aufsatz ab, der hier vor dir liegt, oder?
Nein. Und zwar ist es so, das haben wahrscheinlich alle mitbekommen, es gibt keine generelle Impfpflicht und eine solche ist bisher auch nicht beschlossen. Aber im März 2022 tritt eine partielle Impfpflicht für bestimmte Berufe in Kraft. Vereinfacht gesagt sind das solche des Gesundheitswesens, also womit besonders schützenswerten und vulnerablen Personen gearbeitet wird, also Krankenhäuser, Pflegedienste und ähnliches. Und wenn man sich das anguckt, gibt es da eine Vielzahl von Fragen, auch zu fragen, ob eine solche Impfpflicht in der Form überhaupt verfassungsgemäß sein kann. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass die verfassungsgemäß ist, stellt sich ja im normalen Arbeitsrecht jetzt immer die Frage, wenn ich eine Impfpflicht habe und jemand ist nicht geimpft, was kann ich machen? Kann ich kündigen? oder kann ich unbezahlt freistellen? Unbezahlt freistellen kann ich, kündigen werde ich wohl nicht können. Warum? Wenn ich den Impfstatus nicht habe, der gefordert ist, wäre das eigentlich ein personenbedingter Kündigungsgrund. Für sowas brauche ich aber immer ein dauerhaftes Hindernis. Das Problem ist, der Gesetzgeber hat, warum auch immer, die Impfpflicht nur zeitlich befristet bis Ende 2022. Das heißt, die Ungeimpften dürften ab 1. Januar 2023 wieder arbeiten in diesen Berufen. Sprich, wenn es diese Befristung gibt, fehlt es an einem dauerhaften Leistungshindernis und ich kann, so ist wohl die einzig vertretbare, nach klassischem Rechtsverständnis Auffassung, nicht kündigen personenbedingt. So, das jetzt mal kurz vorweggestellt zum allgemeinen Arbeitsrecht.
Gibt es eigentlich auch noch was dazwischen? Also gibt es auch eine Ausnahme von dieser Impfpflicht für diese besonderen Bereiche, wenn ein ärztliches Attest vorliegt?
Genau, es gibt die einzige Ausnahme, die es gibt, ist die Kontraindikation. Das heißt, du hast ein ärztliches Attest und das wird natürlich jetzt die nächsten Wochen hoch hergehen. Es wird voraussichtlich von einer bestimmten Ärztegruppe, so wie das jetzt auch schon in bestimmten Bereichen war, dann Atteste geben. Und dann werden sich die Gerichte damit befassen müssen, sind das echte Atteste, gebieten die den sogenannten Beweis des ersten Anscheins, können die erschüttert werden und so weiter. Also wenn man jetzt jemanden hatte, der vorher...
Aber wie kommt man vor Gericht, wenn du sagst, dass es eh keine Kündigungsmöglichkeit gibt?
Na, du wirst vor Gericht kommen, weil der Arbeitgeber sagt, ich akzeptiere das Attest nicht, ich setze dich nicht ein und zahle dir kein Geld. Und der Arbeitnehmer sagt, okay, ich bekomme kein Arbeitslosengeld, im Zweifel auch kein Hartz IV, auch keine Gleichwohlgewährung. Also klage ich auf Beschäftigung und Entgelt.
Also aufgrund der fehlenden Impfung kann er seine Arbeitsleistung nicht anbieten und er kriegt kein
Geld. Genau, das wäre die Argumentation des Arbeitgebers, ja. Zum Beispiel eines Krankenhauses. Und der Arbeitnehmer würde sagen, na wieso, ich habe doch einen Attest, du musst mich trotzdem einsetzen.
Das genau, ja, aber ohne Attest, sorry Robert, ohne Attest,
ohne Attest kann er seine Arbeitsleistung genau. nicht wie geschuldet erbringen und dann muss ich auch nicht bezahlen.
Ja.
Nur kurz off-topic zum Thema Attest ist ja gerade Novak Djokovic große Aufregung als mit unklarem Impfstatus Teilnehmer Australian Open. Lese gerade parallel, Grenzschützer verweigern Einreise nach Australien. Da war ja...
Das ist höchst spannend, was du ansprichst. Da gibt's auch innerhalb der Australiens ein Kompetenzgerangel zwischen Bundes- und irgendwie Bezirksstaaten, wie die da glaube ich heißen, Regierung oder Institutionen, wer da jetzt was entscheiden darf. Und er hat irgendwie eine Spielerlaubnis, aber möglicherweise kein Visum, vielleicht eine Einreiseerlaubnis, aber möglicherweise auch nicht. Also das wird noch spannend die nächsten Tage werden.
Mhm.
Wann beginnen die Australian Open?
Gute Frage.
Ich glaube am 17. Januar.
Demnächst.
Okay, hey Joker, beeilig. Über die grüne Grenze.
Als alter Roger Federer-Fan würde ich mich freuen, wenn Djokovic den Rekord der Grand Slam-Titel nicht holt. Insofern.
Wir wollen das auf sportlichem Wege austragen, ja,
und,
oder?
Und ungeachtet dessen finde ich, es sollte nur, weil jemand ein super Sportler ist oder ein Superstar, ist keine Sonderregelung, Einzelentscheidung geben. Ein Spieler, der in den Top 1000 ist und nach Australien wollen würde für die Qualifikation, der würde mit Sicherheit gar keine Chance haben, einzureisen. Und ich finde, da muss dann eine Gleichbehandlung erfolgen. Ja. Australien war super streng, die haben sich ja komplett abgeschottet und da müsste man alle gleich behandeln, egal ob das jetzt ein Star ist oder nicht.
Kommt drauf an, welchen Maßstab du ansetzt. Mhm. Djokovic oder den Tausendsten der Weltrangliste?
Der Maßstab vielleicht? Ist, ich habe Regelungen, die für alle gelten und die Ausnahmeregelung.
Warum? Also wenn, dann müssten tatsächlich alle gleich behandelt werden.
Genau, das ist ja also wenn, müsstest du allen Gesetz mit Attesten alle oder ähnlichem wieder was geben und das ist
ja, es war jetzt auch nicht, es war auch nicht so ernst gemeint.
Ach so, okay, sorry, habe ich nicht verstanden. Und die Australian Open zu verlegen, Relocation nach Afrika ist auch schwierig wahrscheinlich.
Ja, das wird auch nicht gehen. Das geht ja schon rein Fernsehrechte technisch und anders nicht. Und die wollen ja auch die Einnahmen vor Ort haben. Aber insofern, Robert, eine eigentlich gute Überleitung, weil wir jetzt schon mitten im Sport drin sind. Allen ist, glaube ich, das Problem der einer möglichen fehlenden Impfung einiger Spieler oder Sportler bewusst geworden durch den öffentlichkeitswirksamen Fall Kimmich. Inzwischen ist Joshua Kimmich ja infiziert gewesen und glaube ich jetzt seit dieser Woche wieder im Training des FC Bayern, weil er danach nach der Infektion noch gesundheitlich etwas belastet war. Aber als der Fall hochkam im Oktober und noch im November, war er wie einige weitere andere Spieler beim FC Bayern ungeimpft. Und es gab auch andere Vereine, wo Spieler ungeimpft waren. Angeblich liegt die Impfquote in den Bundesligen bei ungefähr 95% nach offiziellen Aussagen. Wenn man sich jetzt die Fälle so anguckt, glaube ich, die Quote ist eher ein Tick niedriger. Aber jedenfalls ist sie hoch und jetzt stellen sich im Prinzip ja hier die gleichen Fragen. Nur, dass es im Verhältnis um viel mehr Geld geht und deswegen natürlich auch viel mehr darüber geredet wird. Fangen wir von hinten an. Ohne Impfpflicht, habe ich es gerade schon gesagt, keine Kündigung. Und dazu kommt im Sport, bei den Fußballern, kein Verein hat Interesse an einer Kündigung. Wer würde er den Vertrag kündigen, könnte der Spieler ablösefrei gehen. Und wer würde einen Joshua Kimmich oder auch andere Spieler ohne Ablöse gehen lassen? Also
ist ja gerade im Trend.
Ja, ist im Trend, aber nur, wenn man muss und nicht, wenn man will. Ich weiß, bei deinem Herzensverein gibt es diese Fälle. Aber hier ist das ja anders gelagert. Insofern fällt dieses arbeitsrechtliche Sanktionsinstrument ohnehin weg. Und worum geht es vor allem im Sport? Das hatten wir oft genug. Neben der Liebe der echten Fans geht es ja meistens ums Geld. Und hier wäre es auch so, denn hier kam die Frage auf, kann ich für die Spieler das Gehalt einbehalten oder kürzen, die sich nicht haben impfen lassen, weil das ein sogenanntes Verschulden gegen sich selbst ist, was dann nach den Paragraphen 616 BGB oder 3 Entgeltfortzahlungsgesetz beziehungsweise den vergleichbaren Vorschriften aus dem Infektionsschutzgesetz eine Entgeltfortzahlung ausschließt. Da wird sehr viel zu vertreten. Ich habe eine sehr eindeutige Meinung dazu, die ich auch mit Olli Fritsch geteilt habe in einem Interview bei der Zeit, dass ich finde, man muss das differenziert sehen. Warum? Die Spieler sind ja nicht arbeitsunfähig und sie schulden ja nicht nur eine Spielleistung, sondern auch eine Trainingsleistung und jedenfalls bei allen mir bekannten Fällen, bei denen die jedenfalls nicht infiziert waren, sondern wegen Impfpflicht dann in Quarantäne waren oder ähnliches, hatten die private Trainingspläne, die sie zu Hause verfolgen mussten. Die haben irgendwie Spinningbikes nach Hause bekommen oder ähnliches, mussten Übungen machen. Das heißt, sie haben jedenfalls einen Teil ihrer Arbeitsleistung erbracht. Und wenn ich einen Teil meiner Arbeitsleistung erbringen kann, das Gesetz unterscheidet eigentlich nicht, sondern ich muss als Arbeitnehmer halt das tun, was ich tun kann, ohne einen Erfolg zu schulden, ist es schwierig, finde ich, das Gehalt, wie es von einigen vertreten wird, vollständig einzubehalten für
du,
die Zeit.
Chris, du sprichst jetzt über die Fälle Quarantäne, nicht infiziert oder auch Quarantäne infiziert, symptomlos?
Quarantäne nicht infiziert, ja. Weil wenn ich infiziert bin, ist nach überwiegender Auffassung so, dass ich arbeitsunfähig bin und dann hätte ich wohl den klassischen Entgeltfortzahlungsanspruch. Ja. Es sei denn, ich mache auch das wird dann vertreten, das wäre der nächste Fall, den ich jetzt gesagt hätte. Auch da wird von einigen vertreten, dass das ein Verschulden gegen sich selbst ist, wenn ich mich infiziere, weil ich nicht geimpft bin. Aber auch da gilt für mich das Gleiche. Die Impfstoffe, die es gibt, haben eine hohe Wirksamkeit. Das stimmt. Aber ich kann mich halt auch infizieren, wenn ich geimpft bin. Das wissen wir alle aus dem privaten und beruflichen Kontext. Insofern wird man da das Verschulden gegen sich selbst wohl nicht bejahen können.
Und es wird auch dann aber keinen Unterschied mehr gemacht, ob man Symptome hat oder nicht. Wenn man infiziert ist, gilt man automatisch arbeitsrechtlich als krank.
Also juristisch kann man das auch anders sehen, aber gemeinhin wird es genauso gehandhabt.
Ja.
Und dann habe ich entweder den Anspruch aus 56a Infektionsschutzgesetz auf Entgeltfortzahlung oder halt nach dem klassischen Entgeltfortzahlungsgesetz.
Das führte ja dann zu der kuriosen Situation, dass man zuerst sagte, Kimmich bekommt kein Geld mehr. Und als er dann infiziert war, bekam er dann wieder sein Gehalt.
Genau, das ist das Kuriose. Durch Infektion hat sich seine rechtliche Lage verbessert. Das ist tatsächlich so. In dem gesamten Komplex Impfpflicht und Arbeitsrecht stellen sich gerade im Sport natürlich noch eine Vielzahl weiterer Fragen. ob man nicht sagen müsste, die Spieler haben eine besondere Nebenpflicht, ihren Körper besonders zu erhalten, weil der Körper das Kapital ist und deswegen eine höhere Verpflichtung, sich impfen zu lassen. Das kann man so sehen, man kann es auch gut begründen. Das Gegenargument, was finde ich sehr stark ist, ist, es gibt nun mal keine Impfpflicht. Der Gesetzgeber hat die nun mal nicht eingeführt. Er hätte sie ja für den Sport einführen können. Der Sport hat eine Vielzahl von Sonderregelungen erhalten, vor allem Privilegien während der Pandemie. Wenig Einschränkungen im Vergleich zu anderen Bereichen, wenn man sich so Bars, Restaurants, Clubs anguckt. Teilweise Fitnessstudios noch vor einem Jahr. Das gibt es so nicht. Insofern muss man mit den allgemeinen Instrumentarien arbeiten.
Was ist denn davon zu halten? Also weshalb der Fall Kimmich ja überhaupt so hochgekocht ist, war ja meines Erachtens nicht nur, weil er nicht rauskam, dass er nicht geimpft ist, weil das war bei Gnabry und ich glaube bei ein, zwei anderen Bayern-Spielern auch der Fall. Aber Kimmich wurde interviewt irgendwie im Rahmen am Rande eines Spiels. Und genau da zu seiner Einstellung, warum er sich denn nicht impfen lasse, und da hat er gut oder schlecht beraten, hat er gesagt, warum er das nicht will und dass er da auch eben Befürchtungen hatte, dass durch die Impfung an sich seine Gesundheit geschädigt wird. Nun sagst du irgendwie gerade eben, das wäre ein, dass das im Prinzip ein Kriterium ist, und dann wäre ja sozusagen das Gegenargument von Kimmich, naja, ich will mich ja gerade nicht schädigen, deswegen lasse ich mich ja nicht impfen.
Genau, also deswegen finde ich auch, dass dieses Argument, was ich genannt habe, was gebracht wird, auch nicht richtig passt. Zu dem Interview von Kimmich, wir haben ja in der Folge mit Andreas Lute dazu auch einmal kurz gesprochen. Ich glaube, es war höchst fahrlässig, ihn mit Ankündigungen in einem Sky-Interview nach einem Spiel über diesen Punkt reden zu lassen. Er hat sich, finde ich, im Ergebnis muss man ihm hoch anrechnen, dass er sich immer der Öffentlichkeit gestellt hat, ja auch danach. Das würde, glaube ich, auch nicht jeder machen. Aber der Zeitpunkt war mit Sicherheit ungünstig. Und bei ihm kommt die Besonderheit hinzu, weshalb, glaube ich, vor allem er in Fachbeiträgen, aber auch in der Presse an sich im Mittelpunkt steht, weil er ja durch dieses We-Kick Corona, was er im Jahr vorher initiiert hatte, ja, diese Stellung eingenommen hat, wir tun alles gegen Corona, wir kümmern uns. Und dann war natürlich der Fall in Anführungszeichen jetzt für jemanden, der sich so dargestellt hat in der Öffentlichkeit, natürlich viel höher als jemand wie Gnabry oder Cuisans oder Choupo-Moting, die dazu in der Öffentlichkeit nie aufgetreten sind, aber auch nie was gesagt haben.
Wobei es im vergangenen Jahr eben noch keine Impfung gab und diese Impfungen jetzt zwar hochwirksam sind, aber immer noch so neu, dass man eben noch nicht alles weiß darüber.
Ja, also ich denke mal, es gab wahrscheinlich noch viele weitere Gründe, warum man sich jetzt gerade auf Kimmich eingeschossen hat. Also man kann ihm ja jetzt nicht vorwerfen, dass er diese Wiki-Corona-Geschichte da gemacht hat.
Das ist auch kein Vorwurf, aber das ist nur die Begründung, glaube ich, dafür, warum sein Fall so hochgekocht wurde.
Wie ist es eigentlich jetzt von Arbeitgeberseite aus? Ich hatte mich gewundert, also jetzt gestern hat sich ja Uli Hoeneß auch nochmal aus dem Fenster gelehnt, dass er gesagt hat, alle, die sich nicht impfen lassen, sollten ausgegrenzt werden, jetzt mal unabhängig von Hoeneß. Früher hätte Uli Hoeneß sich wahrscheinlich vor jeden eigenen Spieler gestellt und hätte den Spieler geschützt. Gibt es so eine Fürsorgepflicht in solchen Fällen, die der Arbeitgeber wahrnehmen muss? Oder kann man als Arbeitgeber da was für seinen Spieler tun?
Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Natürlich habe ich als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht und die ist im Sport auch stärker ausgeprägt als im normalen Arbeitsrecht. Aber die ist hier zweischneidig. Besteht die Fürsorgepflicht hier gegenüber, jetzt mal vereinfacht gesagt, 10% meiner Arbeitnehmer, wenn die anderen 90 geimpft sind und ich vielleicht die anderen 90 vor den 10 schützen muss. Ich könnte ja theoretisch auch begründen, ein Arbeitgeber, der die 90% nicht schützt, jetzt unabhängig von Sport, macht sich möglicherweise sogar schadensersatzpflichtig gegenüber Kunden, Bewohnern, anderen Mitarbeitenden, wenn er Ungeimpfte, vor das weiß, mitarbeiten lässt, formuliere ich es mal. Insofern, auch das ist ein Punkt, da ist der Sport jetzt keine Besonderheit. Genau diese Frage, die du sich stellst, stellt sich immer und überall momentan. im Sport genauso. Ich glaube nicht, dass man sie so wird beantworten müssen, dass du dich vor diesen einzelnen Spieler stellen musst, in dem Sinne, dass du öffentlichkeitswirksam für ihn eintrittst. Ich glaube aber, was man machen müsste, dass man dafür sorgt, dass die nicht so der Schusslinie stehen, sondern dass man sagt, wir klären das intern und anhand der Regelungen und Gesetze, also Verbandsrecht und sonstigen gesetzlichen Regelungen, und damit ist gut.
Aber Moment mal, ich meine, bevor die ganze Impfaktion losging, gab es ja Hygienekonzepte. Und die Hygienekonzepte haben ja vermeintlich ganz gut funktioniert. Ist es da nicht ein bisschen widersprüchlich, wenn man denn jetzt sagen würde, jetzt wo es die Impfung gibt, gehen wir aber davon aus, dass die Hygienekonzepte für die dann noch Ungeimpften nicht mehr ausreichenden Schutz hergeben für die anderen Mitarbeiter? Oder andersherum, ich als Ungeimpfter könnte ja auch sagen, also solange ich mich sklavisch an das Hygienekonzept halte, bin ich doch genauso wenig eine Gefahr wie die Geimpften.
Das war ja auch die Argumentation von Kimmich selbst.
Genau, aber das ist ja auch eine Argumentation überall, dass die sagen, ich bin regelmäßig getestet, ich bin im Zweifel eine geringere Gefahr als jemand, der geimpft ist, aber nicht getestet ist. Das haben wir als Argument auch. Aber auch daraus folgt meines Erachtens nicht, dass ich gegenüber diesem Einzelnen eine erhöhte Fürsorgepflicht habe, sondern ich habe die allgemeine Fürsorgepflicht, die ich halt habe. Mhm. Und die muss ich jeweils wie bei praktischer Konkordanz im Ergebnis halt in Ausgleich bringen. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich muss mich besonders vor einem Einzelnen stellen.
Du sprichst von der praktischen Konkordanz aus dem Verfassungsrecht. Wenn man das jetzt tatsächlich verfassungsrechtlich prüft, bist du der Meinung, dass man tatsächlich, oder kann man tatsächlich annehmen, dass Geimpfte bei dieser Interessensabwägung besser geschützt werden müssen? Oder andersherum, dürfen Ungeimpfte schlechter behandelt werden oder anders behandelt werden in der Gesellschaft, wenn man die verfassungsrechtlichen Maßstäbe heranzieht?
Um diese Frage zu beantworten, bräuchten wir mehrere Tage. Das ist eine hochphilosophische Frage und eine rechtlich höchst spannende Frage. Ich glaube, die kriegen wir nicht geklärt. Da wird jeder seine eigene Meinung zu haben. Wir sehen ja nur, dass die derzeitige Tendenz von der Gesetzgebung und der Rechtsprechung ist, dass Geimpfte bevorzugt behandelt werden in verschiedenen Stufen. Und wenn das die Lage ist und wir uns jetzt hier mit der konkreten Rechtsanwendung befassen sozusagen, müssen wir da das jetzt zugrunde legen, dass man die Regelung hinterfragen kann, gerade auch die jetzt mit der Impfpflicht, die es gibt, die partielle, habe ich ja eingangs auch schon gesagt.
Also um das vielleicht nochmal hier ganz deutlich zu sagen, ich würde sagen, im Ergebnis ist meine persönliche Meinung, dass man vor dem verfassungsrechtlichen Hintergrund Menschen allein aufgrund ihres Impfstatus nicht unterschiedlich behandeln darf.
Gut, das ist die politische Diskussion, die geführt wird.
Let's agree to disagree.
Ich würde das auch jetzt nicht so klar bejahen wie du.
Ja.
Aber finde ich schwierig.
Aber deswegen zeigt sich sozusagen, um das vielleicht abzuschließen, jetzt den Themenbereich, dass im Sportarbeitsrecht sich nicht so viel andere Fragen stellen wie derzeit sowieso im Recht und in der Gesellschaft. Es geht halt um mehr Geld und deswegen wird das höher gepusht. Wenn da konkrete Einzelfragen dann auftauchen, bitte gern auch bei Twitter oder anderweitig Kontakt aufnehmen. Es hat, wie gesagt, noch viele weitere Ebenen, diese Fragen, aber wir wollten jetzt die Thematik einfach mal anreißen für euch und können das aber auch gerne dann vertiefen in Diskussionen.
FC Bayern, Stern des Südens. Wie hell leuchtet denn der Stern noch über dem FC Bayern?
Das ist die große Frage.
Erstmal alles Gute noch an Uli Hoeneß, ne?
Ja, genau. Uli Hoeneß, 70. Geburtstag heute. Gleichzeitig hat heute auch Steffen Baumgart Geburtstag, der wird 50 heute. Ich hoffe, dass es da keine verschwörungstheoretischen Zusammenhänge gibt zwischen diesen beiden Personen und Geburtstagen. Sind
doch ganz ähnliche Charaktere.
Ja. Auf jeden Fall, wir beschäftigen uns jetzt nochmal mit der Jahreshauptversammlung des FC Bayern und dem sogenannten Katar-Antrag des Vereinsmitglieds Michael Ott. Ich hole mal ein bisschen aus.
der FC Bayern München e.V. Ist mittlerweile knapp 122 Jahre alt. Er hat 293.000 Mitglieder und ist damit der mitgliedstärkste Verein der Welt. Mit einem Umsatz, beziehungsweise der Umsatz ist auch in der AG oder in, hauptsächlich in der AG von 750 Millionen Euro im Jahr. Im Jahr 2002 wurde die Profifußballabteilung in die Aktiengesellschaft, in die AG ausgegliedert. Der Verein hat seitdem nur noch 75% der Anteile an der AG. Stand heute haben die restlichen 25% zu je 8,33% die Unternehmen Adidas, Allianz und Audi. Im Verein gibt es ein dreiköpfiges Präsidium. Das besteht aus den Herren Herbert Heiner, dem Notar Professor Dieter Meyer und Herrn Walter Menekes. Erwähnenswert finde ich an der Stelle noch, dass der Professor Dieter Meyer anlässlich der Ausgliederung 2002 das Ganze notariell betreut hat. Das ist mir bei der Recherche noch aufgefallen. In der Vereinsatzung ist dann noch das Gremium des Verwaltungsbeirats geregelt. Vorsitz dieses Verwaltungsbeirats hat Herr Dr. Edmund Stoiber. Die stellvertretende Vorsitzende ist Frau Alexandra Schörkhuber. Die Aufgaben des Verwaltungsbeirats beschränken sich im Wesentlichen auf Vorschlagsrechte. Der Verwaltungsbeirat hat insgesamt 11 Mitglieder. Warum sage ich das alles? Das ist relativ wichtig, was sozusagen der Verein noch für Rechte hat, wenn es um die Geschäfte in der Aktiengesellschaft geht und welche Einflussmöglichkeiten die Vereinsmitglieder darauf noch haben. Nach Satzung verboten ist, dass der Verein noch mehr als diese 30% Anteile an der AG abgibt. Wenn noch mehr abgegeben werden sollten, bedürfte das einer Dreiviertelmehrheit der Mitgliederversammlung. Apropos, die Jahreshauptversammlung heißt nur beim FC Bayern Jahreshauptversammlung, das ist die ganz normale jährliche ordentliche Mitgliederversammlung. Jetzt zum eigentlichen Punkt des Themas. Der Antrag von Michael Ott zum umstrittenen Qatar Airways Sponsorship des FC Bayern. Und hier möchte ich mal den Wortlaut seines Antrags vorlesen. Der lautet: Die Mitgliederversammlung möge beschließen, der FC Bayern München e.V. wirkt unter Nutzung sämtlicher ihm zur Verfügung stehenden erforderlichen rechtlichen und tatsächlichen Einflussnahmemöglichkeiten dahingehend auf die FC Bayern München AG ein, dass Sponsoring-Verträge mit Qatar Airways oder anderen, mehrheitlich im Eigentum des Emirats Katar stehenden Unternehmen, zum nächstmöglichen Zeitpunkt auslaufen gelassen werden und nicht verlängert oder neu abgeschlossen werden. Soweit der Antrag. Ich möchte jetzt hier zum einen auf die Vereins- und gesellschaftsrechtlichen Aspekte eingehen, dann zu den tatsächlichen Punkten und am Ende noch zu den Fragen, die sich im Zusammenhang mit den Möglichkeiten stellen, die der FC Bayern hätte, um dieses Thema vielleicht proaktiver anzugehen. Zum einen mal die gesellschaftsrechtlichen Aspekte. Also der Verein hat die Mitgliederversammlung rechtzeitig einberufen und die Tagesordnung bekannt gegeben. Auf der Tagesordnung gab es keinen Punkt zum Thema Katar-Sponsorship. Nach der Satzung sind Anträge von Mitgliedern mindestens 30 Tage vorher mit einer Begründung zu stellen. Und im Falle von Satzungsänderungsanträgen muss sogar der vorgeschlagene Wortlaut mitgeliefert werden. Spontananträge sind nur dann zu behandeln auf der Mitgliederversammlung, wenn das Präsidium zustimmt und drei Viertel der anwesenden Mitglieder auf der Mitgliederversammlung dem Ganzen zustimmen. Und noch ein weiterer Aspekt, der Spontanantrag muss auch von der Tagesordnung gedeckt sein.
Wenn man sich das so anschaut, spricht alles dafür, dass der Antrag, den ich vorgelesen hatte, von Herrn Ott auf der Mitgliederversammlung nicht behandelt werden musste. Warum? Weil in der Vereinsatzung steht, die Geschäftsführung für den Bereich Fußball, Vereins unmittelbar und ausgegliederter Bereich, sprich AG, ist ausschließlich Aufgabe des Präsidiums. So steht es in § 15 Nummer 5 Satz 2 der Vereinsatzung. Und insofern, die Tagesordnung, die veröffentlicht wurde, gab auch, wie gesagt, kein Thema Katar her. Insofern musste eben dieser Antrag nicht behandelt werden. So sah das auch das Amtsgericht München und das Landgericht München, die gesagt haben, die Mitgliederversammlung ist nicht zuständig für Sponsoringverträge der Aktiengesellschaft. Ich zitiere noch aus dem Beschluss. Verlagert die Satzung wirksam eine Zuständigkeit der Mitgliederversammlung auf eine andere Stelle, ist dies für die Mitgliederversammlung bindend. Unbenommen bleibt der Mitgliederversammlung durch Satzungsänderung die betreffende Zuständigkeit zu sich zurückzuholen. Das ist natürlich leicht gesagt. Wenn die Mitgliederversammlung mal etwas abgegeben hat, hat man sich sozusagen dieser Rechte begeben. Und das sollte sich jeder Verein vor Augen führen. Im Rahmen, wenn eine Ausgliederung beschlossen wird, ist dieser Beschluss und alles, was damit zusammenhängt, erstmal in der Welt und kann nicht unmittelbar irgendwie eingeschränkt, begrenzt oder sonst wie zurückgenommen werden, sondern es muss mit der Dreiviertelmehrheit wieder die Satzung geändert werden, um das zurückzunehmen. In der Vereinsatzung des FC Bayern München e.V. gibt es lediglich zwei Ausnahmen, welche der Mitgliederversammlung noch zumindest ein Teilhaberecht in einem Bereich geben, der die AG betrifft. Nämlich, das hatte ich vorhin schon erwähnt, wenn es um die Absenkung der Anteile geht, die der Verein noch an der AG hält, da muss er mit Dreiviertelmehrheit beschließen, wenn noch weitere Anteile abgegeben werden soll. Also 70% sind erstmal noch fest in der Hand des Muttervereins. Insofern formal ist 50 plus 1 noch gewährleistet, übererfüllt, es ist hier 70. Plus eins. Und die Frage ist aber, wie dann die tatsächliche Macht in der AG ausgeübt wird. Und der andere Punkt, den ich noch erwähnen wollte, den aber nicht die Mitgliederversammlung betrifft, sondern lediglich eine Zustimmung des Verwaltungsbeirats, § 17 Absatz 6 der Satzung, bei der Bestellung von Sicherheiten an Vereinsvermögen, die wertvoller sind als 1 Million Euro, gibt es dieses Zustimmungserfordernis des Verwaltungsbeirats. Mir fällt jetzt kein praktischer Fall ein, wo das eine Rolle spielt. Wahrscheinlich, wenn es um die Bestellung von Sicherheiten von Grundstücken geht, Hypotheken, Grundschulden etc. Fazit. Die Mitgliederversammlung hat nur noch zwei wesentliche Teilhaberechte, nämlich Wahl des Präsidiums. Ja, Wahl des Präsidiums insofern, dass das Präsidium als Kontrollgremium in der AG sitzt, allerdings nur zwei oder drei Personen von insgesamt 9 Aufsichtsratsmitgliedern. Jetzt nochmal zu den tatsächlichen Aspekten des Falls. Warum hat die Jahreshauptversammlung so viel Aufmerksamkeit bekommen dieses Jahr? Ja, das Thema Sponsoring Katar schwelt seit Jahren im Verein. Und es war ja sogar so, dass auf der Mitgliederversammlung der Vorstand der AG, Oliver Kahn, seine erste Rede gehalten hat, aber das Thema Katar komplett ausgespart hat. Katar kam nicht einmal in seiner Rede vor. Und das hat wohl die anwesenden Mitglieder so in Rage gebracht, dass es eben so ein bisschen eskaliert ist auf der Hauptversammlung. Und der Versammlungsleiter, Herr Professor Dieter Meyer, die Redebeiträge auch vorzeitig beendet hat, sodass noch nicht mal alle Mitglieder zu Wort kommen durften. Also der Antragsteller Michael Ott konnte und durfte also als Vereinsmitglied noch nicht mal dazu Stellung nehmen. Also unabhängig davon, es gibt ja auf jeder Mitgliederversammlung eine Aussprache. Natürlich soll man zu Tagesordnungspunkten sprechen, aber ich weiß nicht, wenn ihr schon mal auf Gesellschafterversammlungen, Hauptversammlungen, Mitgliederversammlungen wart, die Mitglieder reden im Prinzip über das sie reden wollen. Und das gehört für mich auch zur Vereinsdemokratie dazu, wenn es so eine Aussprache gibt und wenn es dann einfach abgeschnitten wird vorzeitig, halte ich das für schwierig und nicht richtig. Natürlich war es auch schon später am Abend, das kann man natürlich als Rechtfertigung noch heranziehen, aber eigentlich sollte jedes Mitglied die Möglichkeit bekommen zu sprechen. Deswegen mein Fazit, es war ein schlechtes Krisenmanagement. Das Thema Katar ist präsent, ist da. Man kann es nicht sozusagen die Augen vor dem Thema verschließen und unter den Tisch fallen lassen. Vielleicht hat der FC Bayern das Thema unterschätzt. Vielleicht oder möglicherweise oder mit Sicherheit waren die anwesenden Mitglieder auch sehr gut organisiert. Soweit ich der Presse entnommen habe, hatte der FC Bayern mit mehr Mitgliedern auf der Versammlung gerechnet. Es waren dann tatsächlich sehr wenige, ich glaube 720. Und wenn man dann eine Gruppe von gut organisierten Mitgliedern hat, ist immer die Gefahr, dass auf der Versammlung selbst die Stimmenmehrheiten vielleicht in eine falsche Richtung gehen. Das hat man auch bei in der Vergangenheit schon bei der Mitgliederversammlung von Victoria Berlin erlebt, dass da plötzlich ein Präsident gewählt wurde, der nicht gewählt werden sollte, sozusagen die Mitgliederversammlung dann gekabert haben. Also da bestehen tatsächlich rechtliche und tatsächliche Gefahren. In dem Zusammenhang wollte ich noch einen Vergleich, ein Beispiel aus dem E-Sport bringen. Mitte 2020 sollte ein saudi-arabisches Projekt mit namens Neom Sponsor der europäischen League of Legends Liga werden. Das hat bei der E-Sports-Community innerhalb weniger Stunden zu so einem Aufschrei geführt, dass der Publisher Riot innerhalb von nur einem Tag dieses Projekt wieder ad acta gelegt hat, obwohl die Sponsoring-Verträge wohl schon abgeschlossen waren. Also die heftigen Proteste aus der League of Legends Community und der LGBT-Bewegung wegen der Menschenrechtsverletzung in Saudi-Arabien haben dazu geführt, dass dieser Sponsoring-Deal innerhalb von wenigen Stunden wieder beendet wurde. Wie das Ganze juristisch endete, weiß man nicht so recht. Es ist tatsächlich, es gibt Gerüchte, dass da eine Vertragsstrafe gezahlt wurde oder im Hintergrund irgendwie eine andere Einigung getroffen wurde. Jetzt noch zum Ende dieses Themas. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, dass man solche Sponsoring-Deals proaktiv steuert, insofern, dass man vermeintliche Menschenrechtsverletzungen durch eine Verpflichtung auf die UN-Leitprinzipien mit einem Menschenrechtskonzept unterlegt im Sponsoring-Vertrag und den Vertragspartner auf diese Prinzipien, die UN-Prinzipien verpflichtet. Das Problem hier, zurzeit gibt es eben die Menschenrechtsverletzungen in dem Land. Also wird man nach dem Status quo, wird sich kein Vertragspartner darauf einlassen. Mhm. Was man da nur jedem raten kann, wenn man das Thema tatsächlich ernst nimmt, bei der Auswahl der Sponsoren darauf zu achten, dass man sich eben nur auf Partner einlässt, in deren Land oder die selbst sich auf diese Prinzipien verpflichten können. Und das ist ja auch, ich glaube, das war auch auf der Jahreshauptversammlung ein Vorschlag, dass man eben nicht Qatar Airways nimmt, sondern den zweitbesten Sponsor oder den erstbesten Sponsor, der sich eben mit den UN-Leitlinien konkurrent zeigen kann.
Der aber möglicherweise weniger zahlt.
Und da ist halt die Frage, wie groß dieses Delta ist. Ja, kolportiert zahlt Qatar Airways 20 Millionen im Jahr. Wenn der nächste nur 11 Millionen zahlt, dann habe ich ein gewisses Verständnis aus wirtschaftlicher Perspektive, dass die FC Bayern AG, dass der Vorstand sich dann eben eher mit Qatar Airways einlässt. Und insofern gibt es mittlerweile einen hervorragenden Artikel zum Thema Due Diligence bei der Sponsorenauswahl, der das Thema eben aufgreift und Leitplanken für zukünftige Sponsorenverträge festlegt und welche Prinzipien dabei beachtet werden sollten. Auch hier, das ist in der Spoprax Ausgabe 1 aus diesem Jahr, kann ich nur empfehlen, ist von den Kollegen Winter und Poth. Due Diligence bei der Sponsorenauswahl. Abschließend auch nochmal der Verweis auf den Ergebnisbericht der DFL Taskforce, der nämlich genau das vorschlägt, dass eben Menschenrechtskonzepte entwickelt werden, jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Sponsoringverträgen, sondern im Profifußball generell, dass jeder Club ein Menschenrechtskonzept haben sollte, dass von vornherein klar ist, dass die DFL-Clubs sich auf diese Menschenrechtskonzepte auch verbindlich festgelegt haben. Und das ist ja auch nochmal abschließender Satz. Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern ist ja ein Antrag durchgegangen, nämlich genau das. Ich lese es hier auch nochmal vor.
Der Kollege liest übrigens den Kicker.
Ja, genau. Mit dem von der Mitgliederversammlung angenommen, vom Präsidium allerdings abgelehnten Antrag, was ja auch also eigentlich eine Farce ist, dass das Präsidium diesen Antrag dann letztlich abgelehnt hat. Zum Respekt gegenüber allen international anerkannten Menschenrechten und setzt sich für die Achtung dieser Rechte ein. Außerdem steht nunmehr in der Satzung des FC Bayern, dass er sich als Mehrheitsaktionär der FC Bayern München AG für die Umsetzung der Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen einsetzt. Also das ist genau die Empfehlung, ist jetzt in der Vereinssatzung drin. Man wird sehen, wie sich der FC Bayern in Zukunft verhält. Der jetzt laufende Vertrag hat noch eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2023.
Also ja, erstmal vielen Dank, lieber Holger, für die wahnsinnig umfassenden Informationen. Es gab übrigens mal einen Löschungsantrag beim Amtsgericht München gegen den FC Bayern vor 5 Jahren, glaube ich, war das. Professor Leuschner hat ihn, glaube ich, gestellt. Und zwar im Anschluss an die ADAC-Rechtsprechung, die es da gab, hatte aber mit der Aufsichtsratszusammensetzung, glaube ich, nichts zu tun, sondern ging irgendwie um die.
Komischerweise hat das Amtsgericht damals diesen Löschungsantrag abgelehnt, mit der Begründung, dass der Aufsichtsrat da noch die Kontrolle wahrnehmen kann. Aber, ja. Und das hat mich nämlich auch so verwundert. Wenn man jetzt das sich mal anschaut, ist es eben nicht mehr vereinsdominiert.
Ja, also ich glaube, da ging es vornehmlich um die Frage, ist es ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, den die da irgendwie...
Das ist halt die Frage, ob es einen Vereinskonzern geben kann. Mhm. Ob sozusagen unterhalb des gemeinnützigen Vereins ob es da Kapitalgesellschaften geben kann, die deren Hauptzweck eben wirtschaftlich ausgerichtet ist. Mhm. Und da gibt es wohl immer noch die herrschende Meinung, die sagt, ja, das ist möglich, das verstößt nicht gegen dieses Nebenzweckprivileg.
Vielleicht nochmal zum Thema Vertrag mit Katar. Der läuft jetzt aus und ich glaube, irgendjemand von Bayern, war sogar Hoeneß oder Heiner, hat sich doch jetzt kürzlich geäußert. Nee, Kahn war es, glaube ich, der gesagt hat, sie gucken sich das jetzt mal alles ein bisschen genauer an. Und aber auch eingeräumt hat, dass es natürlich schon ein wirtschaftlich sehr lukratives wirtschaftlich sehr lukrativer Vertrag ist und dass man ja irgendwie auch zusehen müsse, dass man mit den staatsgeführten Vereinen Paris Saint-Germain, Man City und so weiter auch mithalten müsse und dass das ja dann gegebenenfalls, das ist so ein bisschen so typische Bayern-Machart, dann den Teufel an die Wand zu malen, zu sagen, ja, also dann muss man sich darauf einstellen, dass die Bundesliga völlig abgehängt wird international.
Klasse, vielen Dank, Holger, für die umfassenden Ausführungen zu dem Thema. Du hast dann auch tatsächlich mit Michael Ott noch ein Interview geführt. Das Interview fand am 6.1. statt und da hören wir jetzt mal rein.
Guten Abend, Herr Ott. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, um noch auch als direkt Verfahrensbeteiligter hier in unserem Podcast nochmal Rede und Antwort zu stehen. Herzlich willkommen.
Guten Abend, Herr Jakob. Ja, freut mich auch, dass ich hier sein darf.
Wir hatten gestern in unserem Podcast über die jetzt schon legendäre Jahreshauptversammlung des FC Bayern München e.V. aus diesem Jahr berichtet und diskutiert. Und es sind ein paar Fragen offen geblieben zu Ihrem Katar-Antrag. Und da würde ich einfach gerne mal nochmal einhaken und direkt Sie befragen. Und vielleicht können Sie zur Einleitung mal ganz kurz zur Geschichte Ihres Antrags ein bisschen was erzählen, wie das eigentlich zustande kam.
Ja, gerne. Also der Stein des Anstoßes für mich, da mal drüber nachzudenken, was man denn unternehmen kann, war, dass aktive Fans Anfang 2020 so eine Podiumsdiskussion veranstaltet haben zum Thema Katar. Die begleiten das Thema ja schon lange sehr kritisch und die haben da Menschenrechtler eingeladen, sogar katarische Gastarbeiter eingeflogen und den FC Bayern eingeladen, aber der FC Bayern ist als einziger eben nicht erschienen und das fand ich einfach sehr beschämend und habe dann mir gedacht, als ich davon gehört habe, weil ich habe das erst ein bisschen später mitbekommen, ich bin da auch gar nicht so drin in dieser aktiven Fanszene, aber als ich das mitbekommen habe, dann habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht und mich hat das auch schon länger gestört, aber habe einfach da dann so realisiert, ja, diese ganzen Protestplakate im Stadion und sowas, die Fans machen, das wird einfach ignoriert und das hat keine Folgen und man muss doch mal gucken, ob man nicht auch irgendwie was Handfestes Juristisches nicht auch hinbekommen kann. Wir sind ja Mitglieder und können ja auf der Mitgliederversammlung auch einen gewissen Einfluss nehmen.
Und Sie sind ja auch selbst Jurist. Haben Sie da vereinsrechtliche, gesellschaftsrechtliche Vorkenntnisse oder haben Sie sich da jetzt durch diesen Fall da reingearbeitet?
Ich habe keine gesellschaftsrechtlichen Vorkenntnisse gehabt. Ich habe mich da so eingelesen, wie es mir möglich war mit den Back Online und Juriszugängen, die ich vom Referendariat habe und habe halt mich da informiert. Genau.
Super. Jetzt im Vorfeld der Mitgliederversammlung, die ja jetzt auch neuerdings jetzt wieder Mitgliederversammlung heißt, nicht mehr Jahreshauptversammlung, das war ja eine Besonderheit beim FC Bayern. Haben Sie da versucht, auch direkten persönlichen Kontakt zu bekommen, weil die Anträge wurden ja erstmal nicht angenommen?
Ja, also die Mitgliederversammlung heißt noch immer Jahreshauptversammlung, weil die Satzungsreform des Präsidiums ist ja nicht durchgegangen.
Ach, die ist gar nicht durchgegangen.
Nee, die ist
das
nicht
ist
durchgegangen.
Das ist ja auch lustig.
Ja, weil die ja, die hätte ja, wenn dann mit den Änderungsanträgen von uns beschlossen werden können, sonst hätte die ja keine Mehrheit bekommen. Aber da dann, der Abstimmungsvorgang war so, dass zuerst der Reformvorschlag des Präsidiums abgestimmt werden sollte. Der hat an sich pur keine Mehrheit bekommen. Und dann hat das Präsidium gesagt, ja, da die anderen beiden Satzungsänderungsanträge von mir ja nur Änderungsanträge zu Ihrem Antrag sind, stimmen wir die auch nicht mehr ab, weil ja der Antrag in Gänze ja schon abgelehnt wurde. Von dem her sind die gar nicht mehr zur Abstimmung gelangt. Aber der Antrag
skurril, des Präsidiums eben auch nicht. Also wirklich skurril, das heißt, nur ein einziger Antrag hat dann die erforderliche Stimmenmehrheit gefunden und wurde angenommen. Und das war ein Antrag eines Fans. Und da ging es ja auch um das Thema Katar im weitesten Sinne. Nämlich, er hat den Antrag gestellt, ich lese das hier mal vor, in der Satzung folgenden Satz einzufügen. Der Club bekennt sich zum Respekt gegenüber allen international anerkannten Menschenrechten und setzt sich für die Achtung dieser Rechte ein. Und darüber hinaus, der Club setzt sich als Mehrheitsaktionär der FC Bayern München AG für die Umsetzung der Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen ein. Das sind die zwei Sätze, die jetzt in die Satzung implementiert werden müssen. Das ist wahrscheinlich, wird jetzt ganz normal angemeldet beim Vereinsregister und dann kommt es in die Satzung rein. Was ist da Ihre Auffassung? Welche Relevanz haben diese Sätze jetzt für Ihr Thema?
Naja, also das verpflichtet ja den Verein nach seinen Möglichkeiten in der AG darauf hinzuwirken, dass eben diese UN-Leitprinzipien umgesetzt werden. Und in der AG wird ja der Vertrag mit Qatar Airways geschlossen. Die UN-Leitprinzipien verpflichten ja dazu, negative Auswirkungen der eigenen Geschäftstätigkeit quasi zu unterbinden. Und wenn man mit der eigenen Geschäftstätigkeit über massive Menschenrechtsverletzungen in Katar hinwegtäuscht, dann sehe ich das relativ schwer vereinbar damit. Von dem her ist auch das jetzt erstmal eine Hürde, die man da überwinden muss, um einen neuen Sponsoring-Vertrag mit Katar abzuschließen.
Ja,
ich weiß nicht, Oliver Kahn hat ja auch schon angekündigt oder beziehungsweise ja gesagt auf der Jahreshauptversammlung, dass man neue Sponsoring-Verträge sowieso jetzt schon standardmäßig deutlich kritischer prüft oder da so eine Art Due Diligence macht oder so. Muss man mal sehen. Also wenn man die UN-Leitprinzipien wirklich strikt durchsetzt, dann wird es auch schwierig vor dem Hintergrund, ja.
Ja, sehe ich genauso. Der aktuell gültige Sponsoring-Vertrag mit Qatar Airways läuft ja noch bis zum 30. Juni 2023, korrekt?
Genau.
Also ja. Wir können ja uns ja mal vorstellen, nächstes Jahr an der ordentlichen Mitgliederversammlung müsste dann bei der Aussprache zumindest das Präsidium, der Vorstand des Vereins zumindest mal berichten, wie er das jetzt diesen Satz in der Satzung umgesetzt hat oder diese Bekenntnisse.
Ja,
das genau. Ist ja schon mal ein erster Schritt.
Genau, also da bin ich auch mal gespannt, was da dann kommt. Also gut, das Präsidium vom Verein kann es ja nicht eigenmächtig machen, das muss dann schon der Vorstand in der AG machen, aber der Vorstand steht ja auch auf der Jahreshauptversammlung Rede und Antwort und ist ja nicht unmittelbar gebunden durch den Beschluss des Vereins, aber das wird er sich ja, wenn er nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, schon zu Herzen nehmen, weil auch er steht ja irgendwann zur Wiederwahl. Genau, also.
Und dann hat man ja noch die Personenidentität von Präsidium und Aufsichtsratsmitgliedern. Und der Aufsichtsratsbericht in der AG muss ja auch erfolgen in irgendeiner Form.
Ja, genau, ja. Also,
Okay, sehr schön. Dann ist mir bei meiner Recherche für den Podcast noch die Zusammensetzung, die Besetzung des Aufsichtsrats ins Auge gefallen. Der Aufsichtsrat besteht, ich weiß nicht, glaube seit 2014 aus 9 Mitgliedern. Und wenn man jetzt das sich mal anschaut auf der Homepage der AG oder des Vereins, wie der Aufsichtsrat der AG besetzt ist, dann sieht man, dass da 5, ich nenne es mal Investorenvertreter eben drin sind. Audi, Telekom, UniCredit, Allianz und der letzte
Adidas.
Hatten Sie schon? Adidas, genau.
Ja.
Die 5. Und dann hat man eben die 2 Präsidiumsmitglieder als Aufsichtsräte und den Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats. Das ist eben Edmund Stoiber und dann noch Uli Hoeneß.
Mhm.
War das ein Vorschlag des Verwaltungsbeirats, Uli Hoeneß da als Mitglied reinzuwählen?
Das weiß ich nicht, da habe ich keinen Einblick rein. Keine Ahnung. Aber nur eine Anmerkung dazu. Die Investorenvertreter sind eigentlich nur 3, weil wir haben nur 3 Investoren, Adidas, Audi und die Telekom. Die anderen beiden sind ja quasi Sponsorenvertreter.
Ja, sorry, richtig.
Und von dem her ist es ja, also es sind zwar 4 Vereinsvertreter drin und 5 Nicht-Vereinsvertreter, aber wenn man das jetzt rein formal betrachtet, bestimmt ja der Verein trotzdem mit seiner Mehrheit in der Hauptversammlung die Aufsichtsratsmitglieder. Deswegen kann man da jetzt rein formal eigentlich nichts dagegen einwenden. Allerdings können sich die Mitglieder natürlich schon fragen, warum denn hier nicht Vereinsvertreter reinbestimmt werden, sondern irgendwelche externen Wirtschaftsvertreter.
Exakt. Und da ist ja auch noch interessant, dass der Verwaltungsbeirat ja auch nicht gewählt wird, sondern vom Präsidium berufen wird. Der Verwaltungsbeirat besteht aus 9 Mitgliedern und der Verwaltungsbeirat schlägt dann die Aufsichtsratsmitglieder zur Wahl vor. Und da noch mal eine Frage, ob Sie das vielleicht wissen, ob dann tatsächlich die Vereinsmitglieder alle Aufsichtsratsmitglieder der AG dann wählen oder ob das oder passiert das wiederum nur in der Hauptversammlung der AG?
Also die Vereinsmitglieder sind bei der Benennung der Aufsichtsratsmitglieder nicht beteiligt.
Außen vor. Weil ich hatte da in der Satzung einen Satz gefunden, der mich ein bisschen stutzig gemacht hatte.
Dem Absatz 5, dem Verwaltungsbeirat obliegt ferner ein Vorschlagsrecht für die Benennung aller weiteren vom Club noch zu bestellenden Aufsichtsratsmitglieder, soweit diese nach dieser Satzung nicht aufgrund ihrer Funktion als Mitglieder des Aufsichtsrats bestimmt sind.
Genau, das ist was anderes. Ja. Aber welcher Anwendungsbereich meint in den Fall, dass die Mitgliederversammlung noch weitere Aufsichtsratsmitglieder bestellt oder das Vorschlagsrecht hat, soweit die vom Verein entsendeten Aufsichtsratsmitglieder noch nicht vollständig sind. Also da gibt es doch gar keinen Fall.
Das mit der Frage habe ich mich bis jetzt noch nicht beschäftigt.
Aber okay, das ist eine gute Frage. Da müssen wir weiter ansetzen, Herr Rott. Das müssen wir nochmal für das nächste Mal aufheben, ja, als Thema. Ja. Weil, also das ist mir noch nicht ganz klar, den Sinn und Zweck dieser Norm. Aber gut,
Ende wollte ich... Ist ja ein guter Input, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
Ja, absolut.
Weil die Satzung ist ja sowieso ein krankendes Kind, das man auf der nächsten JHV auf jeden Fall nochmal angehen muss. Und da ist jeder Problempunkt, der einem auffällt, auf jeden Fall gut.
Weil das ist ja tatsächlich erstaunlich, dass da jetzt plötzlich doch in der Vereinssatzung irgendwas mit Aufsichtsratsmitgliedern steht, ne? Also das passt ja gar nicht. Also natürlich gibt es diese geborenen Aufsichtsratsmitglieder, Präsidium und Verwaltungsbeirat, aber damit hat sich's ja an für sich. Aber egal, lassen wir das. Zum Ende des Interviews, Herr Ott, noch eine Frage. Was eigentlich jetzt an Einfluss für die Vereinsmitglieder übrig bleibt, wenn man jetzt auf das Profifußballgeschäft schaut?
Ja, das ist eine schwierige Frage und beim FC Bayern aktuell ja besonders schwierig zu beantworten, weil wir eben diese besondere Konstellation mit dieser kruden Satzungsregelung haben, die man so auslegen kann wie das LG, dass wir für den Bereich Fußball ja generell nicht zuständig sind. Das heißt, nach dieser Auslegung haben die Mitglieder des FC Bayern sowieso keinen Einfluss, abgesehen davon, den Präsident wählen zu können. Bei anderen Vereinen ist es ja nochmal anders. Und sobald wir diesen Zustand hoffentlich korrigiert haben auf der nächsten JHV, sollte es bei uns auch wieder gerade gerückt sein. Normalerweise hat man eben dadurch Möglichkeiten der Einflussnahme, dass man auf der Mitgliederversammlung ja Beschlüsse fällen kann, die den Verein binden und den Verein als Mehrheitsaktionär oder Gesellschafter, welcher Gesellschaft auch immer, dann verpflichten, Einfluss zu nehmen. Bei der AG ist es natürlich am schwierigsten, weil der Vorstand halt keinen Weisungen unterliegt. Das ist bei einer GmbH oder so dann einfacher. Aber man kann trotzdem ja über gewisse Wege versuchen, zumindest grundlegende Dinge zu beeinflussen, etwa eben über ein Zustimmungserfordernis im Aufsichtsrat. Dann hat man wieder das Problem, die Aufsichtsratsmitglieder sind auch nicht weisungsgebunden, aber man kann ja sich aussuchen, wen man in den Aufsichtsrat schickt und dadurch dann Einfluss ausüben. Oder man kann für bestimmte Gegenstände, also grundlegende Gegenstände, dann auch die AG-Satzung ändern.
Diese Grundlagengeschäfte, da gibt es ja keine Regelung. Also ich habe eine Ausnahme gefunden, wo sozusagen die Mitgliederversammlung, wenn es um diese weitere Anteilsveräußerung geht, das ist sozusagen das einzige Grundlagengeschäft, was noch der Zustimmung der Mitgliederversammlung bedarf. Und man hätte sich ja auch überlegen können, dass man, dass der Verein das Recht hat, Delegierte zu entsenden auf die Hauptversammlung der AG.
Ja, Beispiel. So. Ja. So, wenn man ein ehrliches Interesse an Mitgliederbeteiligung hat, ja.
Ja, aber ich meine, ich hatte ja zufällig, ich war damals auf dieser Hauptversammlung 2002 und ich habe die Unterlagen noch, die habe ich mir heute aus dem Keller geholt und das ist ja wirklich spannend, also natürlich war die Mitgliederversammlung auch umstritten damals, aber es wurde ja wirklich geschickt gemacht, weil man eben diese ganzen Themen, die wir jetzt besprechen, die wurden da gar nicht diskutiert richtig. Es ging nur um die Ausgliederung und dadurch, dass man und es wurde argumentiert, dass die Mitgliederrechte bestehen bleiben, nur ein bisschen sozusagen mittelbarer werden. Mhm. Aber es ist ja nicht der Fall. Es ist ja eigentlich nichts mehr davon übrig.
Ja, das heißt, Sie waren bei der Jahreshauptversammlung vom FC Bayern auch. Also Sie sind auch Bayern-Mitglied.
Ich war mal vor Urzeiten Bayern-Mitglied, ja. Also ich bin Bayern geprägt, ja. Kind, also mein Patenonkel hat mir ein Rummenigge-Trikot geschenkt damals. Und so wurde ich Bayern-Fan. Und dann bin ich 99 nach Berlin gezogen und habe dann meine Liebe für Union entdeckt, direkt, also ziemlich, ziemlich bald, 2003, 2004. Und dann ist es mit dem Bayern-Fantum immer schwächer geworden.
Abgeflaut.
Und mittlerweile liegen alle meine Bayern-Devotionalien, die ich noch habe, im Keller gesammelt. Ja.
Okay, ja. Aber das ist auf jeden Fall interessant, wie sich das damals abgespielt hat, weil das war noch vor meiner Zeit. Das klingt spannend, aber... Es ist ja.
Also ich habe noch alles. Ich habe den Ausgliederungsbericht, ich habe die Einberufung, die Einladung, alles ist alles noch komplett im Ordner.
Aber das hat sich damals halt wahrscheinlich auch, das Problem ist ja, also 99% der Mitglieder verstehen ja juristisch eh nichts davon. Und es macht sich halt keiner die Mühe, da irgendwie das zu hinterfragen mal oder so. Und das ist ja auch bei diesem Antrag, bei dieser Satzungsreform, die der FC Bayern jetzt vorgeschlagen hat, mit dem die Mitgliederrechte weiter eingeschränkt werden sollten, war ich auch der Einzige, der irgendwie geschrien hat, halt, so geht's nicht. Und sonst wäre das, sonst wäre das wahrscheinlich gar niemand aufgefallen.
Ja, das ist auch bei Hauptversammlungen von Publikumsgesellschaften, ist genauso, ja. Da werden Beschlüsse gefasst. Ich war auf einer Hauptversammlung von SolarWorld, die waren kurz vor der Insolvenz, mussten einen Kapitalschnitt machen und der Sonnenkönig, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der damalige Vorstandgründer von SolarWorld, dem wurde immer noch applaudiert und gehuldigt, ja. Und so ist es auf der Mitgliederversammlung bei Bayern auch normalerweise, ja?
Ja.
Und jetzt, das war ja eine Besonderheit, dass sozusagen sie so gut organisiert waren in der Gruppe, dass sie da diese Power hatten.
Ja, wobei diese Organisation gar nicht von mir kam. Also ich war im Vorfeld ja gar nicht mit denen organisiert, aber ich wusste natürlich, dass es den aktiven Fans gefällt. Das
hat dann so eine wirklich, Eigendynamik entwickelt.
Ja, genau,
auch,
ne? Ja. Aber um nochmal auf diese Versammlung von der Ausgliederung zurückzukommen, das ist ja schon perfide, wenn man dann den Mitgliedern so erzählt, ja, das wird alles nur ein bisschen mittelbarer, aber bleibt alles erhalten und einfach darauf setzt, dass die Leute einem folgen, ohne es wirklich zu hinterfragen. Also
ja, also damals gab es den Antrag eines Professors, Wirtschaftsprofessors,
Dieter Meier. War das, weil der hat es ja umgesetzt, glaube ich.
Das ist ja auch noch eine pikante Sache, dass Dieter Meier das damals alles beglaubigt, notariell beurkundet hat,
ja.
Die ganze Ausgliederung. Ja,
ja, das habe ich mir auch gedacht.
Aber es gab ein Vereinsmitglied, Professor Stoppe, der dann eben die Anträge gestellt hat, dass man den Mitgliedern Bezugsrecht an den Aktien gibt. Mhm. Das wäre sozusagen zumindest das ist sozusagen, dass die Mitglieder auch Aktionäre werden können.
Ja.
Das war noch eine Idee damals, aber Das ist halt auch nicht, der Antrag ist halt auch kläglich gescheitert.
Das wäre ja eigentlich ein toller Antrag gewesen. Also das klingt ja gut. Das ist der, von Lenzer Stoppe, der Anwalt. Der Stoppe oder so.
STOBBE, ein Professor, ich glaube, Wirtschaftswissenschaftler.
Okay. Das hätte mich überrascht, weil ich weiß nicht, ob Sie den kennen von Lenzer Stoppe, diesen Anwalt. Und die sind ja auch mit dem FC Bayern so verbandelt. Wenn der dann so einen kritischen Gegenantrag zum Präsidium gestellt hätte, hätte
mich dann. Nee, also Lenzer Stoppe sind gute Anwälte, aber meistens auf Clubseite und Verbandsseite.
Ja.
Alles klar. Herr Ott, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Wir stoppen mal die Aufnahme. Wir können ja ein bisschen off-record noch sprechen. Ja. Alles klar.
Ja, wunderbar. Dann sind wir am Ende unserer Folge. Und
ich dachte, wir wollten uns noch ein bisschen über unsere sportlichen Highlights 2021.
Des juristischen Teils der Folge. Genau. Wir kommen jetzt zum Spaß. Und Holger, sag mal, was du da für uns vorbereitet hast.
Ach, Fragrunde. Ich wollte eigentlich von euch wissen, was so für euch die Highlights in diesem Pandemiejahr 2021 waren.
Die sportlichen Highlights.
Die sportlichen Highlights.
Aber jeder nur eins.
Ja, jeder nur eins, sonst das würde zu weit führen ansonsten. Und ich meine, viel Highlights gab es ja wahrlich nicht. Wer will anfangen? Fabian?
Ich? Also ich habe, kann ich auch zwei sagen?
Gern.
Okay, also meine sportlichen Highlights sind tatsächlich gewesen, die Fußballspiele meiner Tochter in der D-Jugend eines Berliner Fußballvereins, wo ich sagen muss, dass ich mich da inzwischen, dass ich da emotional inzwischen mehr mich mitgenommen fühle, als wenn ich zu Hertha oder Gladbach oder so gehe oder sogar Union. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und dann
wir alle haben Herzen in den Augen.
Muss ich sagen, ich mag immer die Olympiajahre, wo die Olympischen Spiele sind, weil da stelle ich dann irgendwie, also das begeistert mich immer sehr, die ganzen, also viele von den Sportarten zu sehen. Es gibt auch einige, die mich nicht interessieren, aber viele da zu gucken und auch die ganzen Anekdoten, die es da gibt. Diesmal erinnere ich mich gerne an den deutschen Geher, der was hat er gewonnen, Silber oder Bronze? Und sein Interview danach, das sowas sind für mich irgendwie auch Highlights. Und da muss ich sagen, da freue ich mich, dass es immer so eine Unterbrechung aus diesem Fußballtrott auch gibt.
Mhm. Aber seinen Namen weißt du nicht mehr.
Ich habe ihn mir aufgeschrieben. Ich habe aber die Unterlagen jetzt gerade weggeschmissen. Ich glaube, irgendwie sowas mit H. warte mal, wie steht's? Hilbert.
Okay, schön.
Das war doch der mit Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, dass ich hier die Silber- oder Bronzemedaille gewinne, hätte ich gesagt, du hast doch einen Vogel.
Herrlich, herrlich.
Ja.
Ja, für mich quasi als negatives Highlight, was aber große Auswirkungen hatte, Olympische Spiele auch, der moderne Fünfkampf, die Situation mit dem Pferd, was auf Anweisung der Trainerin dann nochmal etwas härter angefasst werden sollte. Warum ein Highlight? Weil die Situation dazu geführt hat, dass der gesamte Sport an sich hinterfragt wurde und ja nach meinem jetzigen Stand tatsächlich die Disziplin Reiten wohl ausgetauscht wird. Was, glaube ich, aus Sicht der Tiere und ich glaube auch für die Sportler eher von Vorteil ist, wenn man gesehen hat, was das für die Sportler emotional bedeutet hat, diese Situation. Also das war sozusagen ein Punkt, der im Zuge der gesamtolympischen Spiele, die immer ein Highlight sind, das sehe ich wie Fabian, mich nachdrücklich nachdenklich gemacht hat und beeindruckt hat, weswegen es auch ein Highlight ist.
Dann an der Stelle kurz mal Frau Schleu, wenn Sie uns jetzt hören, Annika Schleu war die Reiterin, wir haben Sie angefragt, wir hätten Sie gerne zu einem Interview gehabt in unserem Podcast. Also wenn Sie die Folge jetzt hören sollten, das Angebot steht noch. Wir würden uns freuen.
Wir würden uns riesig freuen. Sie wären der erste weibliche Gast bei uns. Wir sind verzweifelt auf der Suche nach weiblichen Gästen. Das wäre ein zusätzlicher Aspekt. Also bitte melden Sie sich bei uns.
Robert, jetzt bist du dran.
spärlich gesehen die Glücksmomente, sportlichen Highlights. Dann, wenn ich muss, dann würde ich sagen, der Ausflug mit Holger ins Olympiastadion, das dann rot erleuchtet wurde durch
Millionen. Yeah, my man.
Es war einfach, ne, es war schon beeindruckend, die Kulisse da im Frennen auf Feindesgrund dort, die Kulisse zu erleben, die Union dort entfachen konnte. Bei kalten, nasskalten Bedingungen und ich mit meinen Rückenproblemen gezwungen wurde zu stehen, obwohl wir Sitzplätze hatten. Aber es war.
Aber du hast doch immer die ganze Zeit Haho, hey, Hertha BSC gerufen.
War das gegen Kupi oder gegen Haifa?
Ich glaube gegen Haifa, ne? Ja.
Nee, gegen Haifa waren wir doch. Da war Robert, glaube ich, nicht mit. Oder?
Okay, nee, gegen Kupi. Ja, nee, dann war's. Nee, stimmt. Ja, da war ich nicht mit. Da hattet ihr mich.
War gegen Kupio geil, dass du auch mal ein Spiel als Highlight erwähnst, in dem keine Tore gefallen sind. Sensationell.
Und Holger, jetzt deins? Eins?
Ja, also ich muss erst mal sagen, also das, was Fabian gesagt hat, hat mich auch sehr berührt und auch zum Nachdenken gebracht. Also ich schaue meinen Sohn auch wahnsinnig gern beim Fußballspielen zu. Und was hattest du noch gesagt? Ach so, diese Olympia-Geschichte empfinde ich ganz genauso. Aber ich habe natürlich an Live-Sport-Events gedacht bei Highlights. Und da war mein persönliches Highlight die Stadtmeisterschaft von Union gegen die Hertha. Am 20. November 2021. Es wird ja noch weitergehen. Am 19. Januar gibt's ja die Stadtmeisterschaft partout dann sozusagen. Mal sehen, wie das ausgeht im DFB-Pokal. Aber dieses 2-0 gegen die Hertha mit der vollen alten Försterei, das einzige Mal seit der Pandemie, zwar ohne organisierten Support, aber doch Full House, war großartig. Und 2022 würde ich mich wirklich freuen, endlich mal wieder auswärts zu fahren, unter ganz normalen Bedingungen und natürlich auch nochmal am liebsten europäisch. Das wäre natürlich ein Traum, aber da mag ich momentan noch gar nicht daran denken.
Aber das sind doch schöne, schöne Ereignisse zum Ende dieser Folge.
Ja, Robert, hier in unserem Skript hast du auch noch was hingeschrieben hier.
Das war nur für Interne.
Aha.
Das war auch kein sportliches.
Dann lassen wir das mal weg. Wer wissen will, was Robert ins Skript geschrieben hat, bitte P. Ja, so ist es. Alles klar, also danke fürs Zuhören und wir freuen uns über jedes Feedback und
guten Start,
jeden Kommentar. Guten Start ins neue Jahr euch allen und bis zur nächsten Folge.
Bis dann, ciao.
Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.